herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe mir gedacht, nach unserem wunderbaren Park-Special reden wir einfach noch einmal 2,5 Stunden über Call Me By Your Name. Ich habe eine fantastische Ausgabe mit fantastischen Gästen. Ich habe 10 Seiten Notizen zu diesem wunderbaren Film mir zusammengestellt und es herrscht Redebedarf. Hallo Becky. Hi.
Bist du dir sicher, dass ich hier im richtigen Podcast bin?
Wieso? Wir haben uns doch hier versammelt, um über Call Me By Your Name zu sprechen, oder nicht? Also ich habe jetzt 10 Seiten hier ausgedruckt. Ich habe zu den Charakteren, zu der Kameraführung.
Okay, also ich habe gedacht, mit dem gelben, roten und orangen Mikro, das wären die Cinematic Smash Brothers.
Cinematic Smash Brothers. Wie?
Was ist das denn? Hä?
Becky?
Scheiße, wirklich? Echt jetzt?
Das ist ja verrückt.
Tja, Kacke. Wo sind wir hier gelandet?
Was passiert hier?
Aber also hättet ihr jetzt auch, also klar, also ich kann immer.
Also ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber klar.
Ja?
Können wir auch machen.
Los geht's.
Ja, gut, denn ich weiß gar nicht, wie ich denn anfangen soll. Wie hieß das nochmal? Cinematic, Smash?
Brothers, aber.
Brothers und Sisters nehmen wir auch mit. Ja, gut, dann machen wir einfach diese Sendung.
Und Dogs.
Fangen wir einfach nochmal an.
Ja, finde ich auch, genau. Ja, herzlich willkommen bei den Cinematic Smash Brothers und Sisters. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe eine tolle, tolle Runde mit tollen Gästen und Gästinnen. Ich denke, wir fangen einfach mal hier zu meiner Linken an. Es ist die Becky. Hallo, Becky.
Hallöchen.
Herzlich willkommen. Du bist vorbereitet. Ist nicht so, dass du jetzt irgendwie 10 Seiten Call Me By Your Name ausgearbeitet hast.
Nicht 10 Seiten Call Me By Your Name. Ich finde mal ein bisschen schlimm mit meiner Vorbereitung.
10 Seiten zu anderen Themen, aber ist auch gut. Erzähl doch mal, du bist ja, kann man das so sagen, darf ich das so sagen? Darf ich sagen, du bist ein Urgestein, weil du schon in der ersten Season dabei warst und bei dem Finale?
Wenn du möchtest, kannst du das sagen.
Und moderieren tust du auch noch.
Ja, das stimmt. Habe ich auch schon gemacht diese Saison.
Sehr gut. Und du redest auch so manchmal, also im Internet drin.
Ja, in so 2 bis 17 Podcasts. Also die KulturpessimistInnen sind die vielleicht für die Filmfans am relevantesten sind.
Ihr habt auch so einen Filmschwerpunkt, ne? Also einen eigenen Filmpodcast, oder?
Also wir haben quasi 2 Filmpodcasts. Einmal unser Hauptfilmpodcast, wo wir einfach aktuelle Filme und Serien aus emanzipatorischer Perspektive vor allem uns angucken. Und einmal die Klassiker der Filmgeschichte, wo wir Gäste einladen, die uns einen Filmklassiker mitbringen, der mindestens 15 Jahre alt sein muss und von dem sie selber erklären müssen, warum es ein Filmklassiker ist. Das kann natürlich vielfältige Gründe haben.
Da muss man ja so Rede und Antwort stehen und so Begründung abliefern und kommt mir bekannt vor.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, eigentlich war ich ganz gut trainiert, bevor ich hierher gekommen bin.
Ein gutes Format. Steve.
Christian.
Du bist zum ersten Mal dabei und filmbegeistert.
Ja, immer. So. Ich habe mich so reingeschlichen hier in die ganze Szene.
Ja, du hast einfach mal
Szene.
Ein Jahr lang zugehört.
Genau.
Und dann hast du gesagt, ich drehe mal um den Spieß.
Genau. Ich bin aber auch großer Fan des Originals, ne? Also da habe
ich der Cinematic Smash Brothers und Sisters, die du natürlich jetzt
meinst. Nee, das ist nicht das Original, Christian. Ach so. Hast du falsch verstanden.
Ah, ja, ich weiß ja eh nicht, in welchem Format ich hier gerade sitze.
Also das Format an sich verfolge ich schon sehr, sehr lange. Auch die Smash Brothers verfolge ich schon eine Weile. Und dann wurde ich mal gefragt. Und jetzt traue ich mich ja auch einfach mal.
Sehr gut.
Jetzt wird gesmashed.
Es wird gesmashed.
Ich freue mich. Hallo Diana.
Hallo Christian.
Du bist auch zum ersten Mal dabei.
Ja.
Und du bist auch ready to smash.
Super ready to smash.
Ja, aber tut mir einen Gefallen, lass den Tisch noch ganz. Also das wäre ganz praktisch, weil da steht die Technik drauf. Ansonsten könnt ihr nachher so Messer und, Blut muss man aufwischen, aber das ist auch okay.
Das macht der Hund dann weg.
Ja, wir haben noch einen Hund dabei. Also falls zwischendurch gebellt wird,
bin ich.
Ja, das ist jetzt nicht das neue Soundboard. Das ist dann Diana. Gut. Wo waren wir nochmal? Ach ja, Cinematic Smash Brothers und Sisters. Wir werden jetzt hier ein bisschen battlen. Wir haben jetzt 2 große Runden, die wir hier durchsteigen werden. Es gibt einmal die Hauptrunden und danach kommen die Blitzfragerunden. In den Hauptrunden ist es so, dass ich eine Frage stellen werde und ihr werdet jeweils eine Antwort abliefern. Und das Tolle bei diesem Format ist ja, dass es gar nicht mal so sehr um das Klugscheißen geht, weil die Antwort selber ist ja nur noch nicht mal die halbe Miete, denn die mehr als 3/4 Miete ist die Begründung dahinter. Ne? Also jetzt, wenn man irgendwie dann nach Dingen gefragt wird und dann kommt da so ein Filmtitel und alle hauen sich an die Stirn und sagen, ach ja klar, natürlich, man muss es immer noch begründen. Und ich habe auch unter anderem in der ersten Staffel hier Leute scheitern sehen an offensichtlichen Antworten, weil die Begründung dann überhaupt nicht mehr so offensichtlich war und man in Stottern gerät und 2001 ist der beste Film aller Zeiten, aber wie muss ich das denn jetzt hier irgendwie noch begründen? Und das ist gar nicht so einfach. Deshalb Ihr da draußen, die dazuhört, lehnt euch zurück, schmeißt schon mal irgendwie die Twitter-App aus dem Fenster, denn es geht, wie gesagt, nicht darum, die richtige Antwort zu kennen, sondern es geht darum, die eigene Antwort am besten zu begründen. Ja. Was haben wir noch hier auf dem Zettel? Wir haben ein paar Ankündigungen und ein paar Ansagen. Ihr könnt natürlich dieses Klasse-Format unter Patreon unterstützen. Das ist auf patreon.com/cinematicsmashbros möglich. Dann bekommt ihr diese Ausgabe sogar früher. Also wenn ihr das jetzt hier hört, an einem Montag und sagt, das hätte jetzt richtig gut ins Wochenende gepasst. Mein Wochenende war jetzt so ein bisschen so unsmashig, sage ich mal. Da wäre jetzt Freitagabend richtig schön gewesen, um die Folge zu hören. Könnt ihr machen. Also nicht mehr mit dieser Folge, aber dann ab der nächsten Folge. Weil wer bei Patreon so ein paar Cent und Dollars in den Hut wirft, kann dann schon Folgen früher hören, nämlich am besagten Freitag. Und ich glaube, so ein Wochenende mit den Smashies ist immer noch ein bisschen schöner als ein Wochenende ohne Smashies.
Vor allem mit diesen Smashies.
Also mit diesen, das, also schöner geht nicht, weißt du. Was ihr auch machen könnt, ist das Ganze bei Spotify hören. Also dann geht's halt nicht früher, weil das geht halt bei Patreon und das kostet dann halt ein bisschen. Aber wenn ihr sagt, nee, ich will kein Geld ausgeben, aber ich finde Spotify, warum auch immer, ziemlich toll, dann macht ihr mal die App auf und dann sucht ihr mal nach Cinematic Smash Brothers. Und dann findet ihr diesen Podcast, könnt ihr abonnieren und dann klickt ihr da rein und dann kriegt ihr das, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, irgendwie über Satelliten und durch irgendwelche Kabel und Untersee und so. Auf jeden Fall kriegt ihr das dann auf euer Spotify-Gerät. Ne? Und wenn ihr Blut geleckt habt und sagt, geiles Format, finde ich total super in dieser Ausgabe, aber naja, die Fragen waren jetzt nicht der Knaller, besser machen. Einfach mal selber in die Tasten hauen, das könnt ihr unter cinematicsmashbros.de/submit. Da könnt ihr Fragen einreichen. Und dann ist vielleicht beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder übernächsten Mal eine Frage von euch dabei. Denn in dieser Ausgabe sind auch sehr, sehr viele Fragen von, ja, nicht von mir, sondern von anderen Leuten. Also nutzt es und macht damit. Und dann habe ich noch eine letzte Ankündigung und dann kommen wir auch gleich hier ins Eingemachte. Ich sehe schon, dass hier Messer gezückt werden und dass man hier schon ein bisschen nervös auf dem Stuhl hin und her schubbert. Es geht gleich los. Ich will noch eine Sache ankündigen, denn im November gibt es ein großes Finale. So wie letztes Mal. Da wird dann auf großer Bühne gefightet. Diana schüttelt mit dem Kopf, aber ich kann ja sagen, doch, das ist so. Kannst du gerne vorbeikommen, vielleicht bist du dann ja auch als Fighterin dabei.
Bestimmt.
Aber ich glaube, auf der Bühne machen wir, wie gesagt, ohne Messer, weil ich glaube, das ist dann nicht mehr so schön, wenn da dann irgendwie mit Blut und so. Aber könnt ihr gerne vorbeikommen. Die Details werden noch folgen. Es steht fest, im November, große Sause, müsst ihr nach Berlin kommen. Ich finde, kann man gut machen. Berlin ist eine schöne Stadt, da kann man auch mal Urlaub machen und dann kommt ihr vorbei und dann ist Cinematic Smash Brothers und das Cinematic Deathmatch 2018 einfach mal euer Urlaub. Kann man machen. Würde ich machen, aber ich bin ja auch schon anderweitig verpflichtet. So, kommen wir jetzt zu den eigentlichen Hauptanliegen dieses Abends, dieses Tages, denn so, jetzt muss ich noch Knöpfe drücken, das habe ich auch nicht gelernt. Ich mach's einfach mal. Round one. Fight. Es ist ja so. Es ist heiß draußen, ne?
Uiuiui, ist es heiß draußen.
Sommer ist da. Also ich meine, das Ding kommt jetzt in also später raus, aber ich gehe mal davon aus, Klimawandel ist auch in 2 Wochen nicht gelöst. Der Sommer 2018 ist ein sehr heißer Sommer. Und dann dachte ich mir, lasst uns doch mal über den Sommer reden. Und über Sommerfilme. Mit der Frage, was ist eigentlich der beste Sommerfilm? Und da würde ich sagen, fängt Becky einfach mal an.
Ja, ich fange an. Und tatsächlich ist der beste Sommerfilm einer aus diesem Jahr. Nämlich Mamma Mia 2. Lasst uns kurz überlegen, was zeichnet einen Sommerfilm aus? So, er spielt im Sommer, er bringt irgendwie Sommerstimmung rüber. Er kommt im Sommer raus, sodass man das Gucken des Films im Nachhinein auch ein bisschen mit der Sommererfahrung verbindet. Er hat irgendwie was von Urlaub, aber ist gleichzeitig auch nicht nur Urlaub, sondern Sommer ist ja nicht nur Sommerurlaub, sondern auch so ein bisschen Realität im Sommer zurückkehren. Und das soll er alles widerspiegeln. Und wenn das ein Film so wunderbar überspitzt und witzig und überzeichnet und ironisch tut, wie das Mamma Mia 2 macht, dann ist es genau das, was man im Sommer irgendwie braucht, wenn es draußen warm ist, man sich auf nichts so richtig konzentrieren kann. Es ist total selbstironisch, weil er genau weiß, was er delivern kann und was nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das der beste Film aller Zeiten ist, aber er weiß genau, dass er ein guter Sommerfilm ist und das kann er rüberbringen. da haben wir natürlich auch die tolle Musik von ABBA dabei, die ganz viel Sommerstimmung rüberbringt. Besonders, es gibt eine Szene in dem Film, wo eine hellenisierte Variante eines Lieds gesungen wird, mit so griechischem Einfluss. Das ist, also sommerlicher geht's fast gar nicht. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, wir haben verschiedenste Charaktere in unterschiedlichem Alter, sodass jeder irgendwie jemanden findet, in den er sich reinversetzen kann, um die Sommererfahrung mitzuerleben. Und mit Cher und Andy Garcia haben wir auch noch die Geschichte einer alten Sommerliebe, die eingeflossen wird, und dementsprechend haben wir das Thema Sommerliebe auch noch abgehakt. Und was ich eigentlich am schönsten finde, ist, wir haben ein wunderschönes Sommergewitter. Und was wäre ein Sommer ohne Sommergewitter, ohne Laufen durch den Regen, ohne einmal so richtig nass sein, um sich dann danach von der Sonne wieder trocknen zu lassen?
Die Antwort? Mamma mia.
Zwei.
Ja, here we go again.
Yes.
Yes.
Steve. Das ist sehr schlau gewählt hier. Keiner von uns gesehen. Du hast den auch gesehen. Okay, gut.
Für Jakob.
Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe mir einen Film ausgesucht, der ist nicht dieses Jahr rausgekommen. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und zwar habe ich mir rausgesucht Spike Lee's Do the Right Thing. Ich glaube, der ist aus den Ende der 80er. Ich glaube, 89. Allgemein erstmal grundsätzlich ein sehr, sehr guter Film, ne? Ist allgemein bekannt. Und ich habe den auch vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen und es war auch höllisch heiß draußen. Und dann habe ich mir gedacht, was könnte jetzt dazu passen? Und dann war es dieser Film und er hat wie, ich sag mal, Arsch auf Eimer gepasst. Ja, also genauso wie ich geschwitzt habe vor meinem Fernseher, so haben auch alle Figuren in dem Film geschwitzt. Es geht einfach um einen kleinen Stadtteil in New York in brüllender Hitze, 35 Grad, und es wird einfach erzählt, was in diesem Block alles los ist. Es gibt verschiedene Geschäfte, es gibt die ganzen Einwohner, die da sind, und die kommen natürlich alle mit ihren Problemchen um die Ecke. Und hier ist es dann ganz besonders, ja, das Thema Rassismus, was da irgendwie besprochen wird auf sehr meisterhafte und auch amüsante Art und Weise. Aber warum ist es jetzt ein besonders guter Sommerfilm? Ich finde, weil erstmal natürlich bringt er die Hitze unglaublich gut rüber, dieser Film. Ja, also ich denke auch, wenn man den im Winter guckt, fängt man da an zu schwitzen, weil man sieht es den Leuten einfach an. Ne? Es spielen Kinder unter dem Feuerhydranten, der da aufgeschraubt wird und das Wasser rausspritzt etc. Und was der Film auch sehr, sehr gut macht, ist, er zeigt, was mit Menschen passiert, wenn es denn so heiß draußen ist, ne? Die Gemüter erhitzen sich und dann passieren halt auch vielleicht nicht so schöne Dinge. Und ich finde, das ist auch hier ein guter Punkt. Es ist halt nicht so ein Klischee-Sommerfilm, der alles immer nur so Liebe und alles ist schön, sondern er zeigt halt so ein bisschen die Realität, auch wenn er schon 30 Jahre alt ist. Er zeigt so ein bisschen, was der Sommer auch mit Menschen machen kann und was da so alles passieren kann. Und deswegen ist es für mich der beste Sommerfilm.
Diana, du darfst die Runde jetzt abschließen.
Ja, der beste Sommerfilm. Mein aller bester Sommerfilm ist Call Me By Your Name. Der Film kam im Winter raus und für mich ist es auch, warum ist es der beste Sommerfilm? Wenn ich diesen Film gucke, bin ich im Sommer. Egal, ob es draußen minus 20 Grad sind, ob es minus 15 Grad sind und ich 10 Minuten an der S-Bahn stehe und warte. Ich werde in diesen Film und in dieses Gefühl hineingesogen, wie Oliver und Elio, die da den Sommer ihres Lebens 6 romantische Wochen miteinander verbringen, in diesen 6 Wochen einfach ihren Alltag bestreiten und sich ineinander verlieben. Wir sehen die beiden, wie sie Rad fahren. Wir sehen die beiden, wie sie rumdösen, wie sie rumliegen, wie sie sich einander annehmen. Ich fühle mich unglaublich zurückversetzt, denn erste Sommerlieben, die man hatte, es gibt super viele kleine Details, Bäume, die da wachsen, wofür sich dran sind, Oliver, der sich in ein Planschbecken, ein Becken, ein Steinbecken fallen lässt und ich habe das Gefühl, ich werde da auch richtig reingeplumpst und mir ist schon mega warm und ich möchte auch in dieses kalte Wasser springen. Wir sehen Leute, die miteinander Volleyball spielen, wir sehen Szenen, wie abends in einem lauen Sommerabend vor einer Kirche getanzt wird und das sind einfach ganz prägnante Szenen, die mich total an den Sommer, was man im Sommer tut, was man im Sommer macht, erinnern und bei denen ich auch sofort das Gefühl habe, genau das will ich jetzt auch tun, wenn Sommer ist oder wann ist endlich wieder Sommer oder wenn ich den Film jetzt schaue, ja, es ist Sommer, ich möchte rausgehen, ich möchte all das auch erleben.
Okay, das sind die 3 Eröffnungsplädoyers. Jetzt geht es darum, dass ihr das Gesagte nicht einfach so stehen lasst, sondern mal beim Gegenüber ein bisschen nachhakt, abklopft und vielleicht auch mal so einen Kinnhaken oder so einsetzt. Also, fight it.
Also ich finde, ihr habt beide zwei super Sommerfilme rausgesucht, aber meiner ist trotzdem der beste, weil man in meinem Film am meisten sieht, was im Sommer wirklich so richtig passiert. Bei Steves Film sehen wir eigentlich sehr viel Hitze, aber mir hat bei dem Film total gefehlt, dass ich mehr sehe als so Häuserbaracken oder Backsteinwände und einfach auch so das Gefühl habe, ich habe Sehnsucht jetzt nach dem Sommer. Für mich war das einfach viel, viel, viel zu viel Hitze. Ja, die gehört auch zum Sommer dazu, aber mir hat die Sehnsucht gefehlt. Bei Mamma Mia 2 war ich auch sehr im Sommerfeeling drin, aber mir war es alles ein Stück weit zu künstlich, als dass ich bei mir wirklich auch eine große Sommersehnsucht und auch dieses wirklich Greifbare, das möchte ich jetzt tun, so fühlt sich Sommer für mich an, packen konnte. Und bei meinem Film kann ich das einfach auf das, was ich beim Sommer empfinde, besser abpauschen.
Na, ist ja komisch, dass du dann in einem nicht näher erwähnten Podcast vor kurzem Mamma Mia 2 als Sommerfilm auf die Frage, was könnte ein Sommerfilm sein, geantwortet hast.
Wirklich?
Habe ich genau gehört und finde ich dann schon komisch, dass du jetzt hier plötzlich behauptest, du könntest dich mit dem Film nicht in den Sommer hineinversetzen. Ich möchte dir aber beipflichten mit dem Do the Right Thing Film, weil tatsächlich finde ich, die Sehnsucht nach Sommer ist was Wichtiges, was ein Sommerfilm haben sollte. Und in diesem Film, ohne Witz, jeder hasst den Sommer in diesem Film, ja. Niemand in diesem Film hat noch Bock auf Sommer. Es fallen so Sätze wie hier, es ist Sommer, aber du riechst nur den scheiß Abfall. Er überdeckt den Duft von frischen Blumen. Also der Sommer wird mit Abfall verglichen in diesem Film. Ich meine, natürlich ist es in der Situation, in der die da sind, ein realistischer Sommer. Aber das löst doch in mir als Zuschauerin keine Sommergefühle aus.
Das ist genau der Punkt, den du, das ist, danke, dass du meinen Punkt für mich gemacht hast. Es ist ein realistischer Film, ne? Eure beiden Filme, ich meine, Mamma Mia habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja, das aber ist ein Problem.
Das ist, finde ich, kein Problem, nein. Das.
Na, dann kannst du ja überhaupt nicht sagen, dass das alles
mir nicht zustimmt. Mir hat deine Begründung, deine Beschreibung schon gereicht. Eure beiden Filme sind halt sehr idealistisch und sehr romantisiert, was das Thema angeht. Ne? Also Realität ist da sehr, sehr fernab. Und frag mal die Leute im Märkischen Viertel oder so, die halt in so einer Gegend wohnen, was für die Sommer bedeutet. Ne? Für die ist es in der Regel genau das. Ja? Und deswegen würde ich das jetzt nicht so abtun. Es ist halt klar, wir haben jetzt hier den Luxus und können jetzt hier raus an den See irgendwie fahren und können es uns schön machen, aber es gibt halt viele Menschen, die das einfach nicht können und für die halt Sommer genau das bedeutet. Und überhaupt zu euren beiden Filmen, ich kann eigentlich das Gegenargument an beide bringen, die sind beide hochaktuell. Der eine ist 3 Wochen alt, der andere ist 1 Jahr alt und da jetzt hier zu behaupten, das ist der beste Sommerfilm, wo wir irgendwie so die komplette Filmgeschichte voll haben mit Filmen, weiß ich nicht. Also ich finde
kein Argument. Es kann doch der beste Film auch heute in die Kinos kommen.
Ja, das ist richtig. Die Frage ist, wann werden wir das endgültig entscheiden können? Ja,
wir müssen zum heutigen Zeitpunkt.
Stand jetzt,
wir können nicht in die Zukunft.
Ich finde halt, das kann man. Ich finde, das kann man nicht machen. Ne, weil so ein Film muss sich ja beweisen mit der Zeit. Ne, und ob er das in 10 Jahren genauso noch sagt.
Aber also wir sprechen ja heute, was ist aus unserer Sicht heute der beste Sommerfilm? Ja. Und was ist ein Sommerfilm? Ein Sommerfilm ist, der Sehnsucht auslöst, der mich in den Sommer bringt, egal welche Jahreszeit ist, oder der mir das Gefühl gibt, ich möchte jetzt ausgehen, ich möchte auch diesen Sommer jetzt gerade erleben. Und den großen Hitzesommer, das sagt mir keine Sehnsucht. Und natürlich ist es ein Sommerfilm, aber es kann nicht der beste Sommerfilm sein, weil mir dann einfach fehlt, dass ich irgendwo hingebracht werde, wo ich vorher nicht war, vom Sommergefühl. Gefühl her.
Aber lass uns noch mal kurz über den großen Hitzesommer reden, weil das ist ja bei Call Me By Your Name ehrlich gesagt auch gar nicht so viel anders. Der Film gibt irgendwie vor, in Italien wäre ein Sommer immer so super hot, es würde nie regnen, man muss die ganze Zeit sich in so einen Brunnen fallen lassen und so weiter. Dabei mussten bei den Dreharbeiten 80% der Drehtage verschoben werden, weil es geregnet hat die ganze Zeit. Also nicht mal für die Region, in der das spielt, ist es ein authentischer Sommer.
Aber wir reden nicht über die besten Drehtage im Sommer, sondern über das beste Endprodukt. Und wenn ich mir Call Me By Your Name angucke, sehe ich einfach, wie ist der Sommer meiner Träume? Wie möchte ich einen Sommer, wie möchte ich 6 Wochen im Sommer verbringen und ein positives Gefühl dabei haben? Und ja, Mamma Mia, super Sommerfilm, aber es ist nicht der beste Sommerfilm. Mamma Mia hatte mir einfach wenn wir Call Me By Your Name sehen, sehen wir einfach viele echte und authentische Naturaufnahmen. Wir sehen kleine verwinkelte Ecken. Wir haben ein Gefühl davon, wie die Umgebung da ist. Bei Mama Mia war es mir einfach alles viel zu requisitenhaft, zu bunt. Das war mir nicht realistisch genug. Das hat Call Me By Your Name auf jeden Fall viel realistischer
dafür dargebracht. Hat Call Me By Your Name keine mittelalte Frauenfigur, in die ich mich irgendwie hineinversetzen könnte, um was das so richtig mit Elios Mutter? Möchtest du etwa sagen, ich bin in dem Alter von Elios Mutter?
Nein.
Und ich meine, du sagst jetzt, ihr sagt die ganze Zeit, es geht irgendwie darum, sich in den Sommer reinzuwünschen. Tatsächlich finde ich, ein Sommerfilm muss auch im Sommer rausgekommen sein, weil die Macher ihn oder die Macherinnen ihn als Sommerfilm gedacht haben, wenn er im Sommer rauskommt und nicht, wenn er im Winter rauskommt, wie ein Call Me By Your Name, der, Entschuldigung, endet mit einer vierminütigen Szene am Kamin im Winter, wo es draußen schneit, wo Chanukka gefeiert wird und wo ich nicht aus dem Kino gehe und denke, oh, Sommer, sondern oh, da waren jetzt gerade vier Minuten Winter. Aber damit endet der Film, damit entlässt er mich in die Welt.
Nach Sommer kommt Winter, ja. Nein, 95% des Films spielen einfach mal im Sommer und ich finde, damit hat er sich auf jeden Fall qualifiziert für einen Sommerfilm. Und diesen Film kann man auch wunderbar im Freilichtkino gucken. Ich finde, es sollte in die Bewertung nicht mit einfließen, wann kommt ein Film raus, sondern was wird in dem Film getan, was transportiert der Film für ein Gefühl. Und zur Not kann man den ja auch wunderbar im Freilichtkino jetzt
kommt. Ist noch an, was man als Sommerfilm halt definieren will, ne?
Würdest du sagen, Call Me By Your Name ist kein Sommerfilm?
Im Sommer rausgekommen. So.
Aber für dich hat Sommer auch was dann mit ABBA-Songs zu tun. Ich weiß, singen die in dem Film? Ist das so ein Musical?
Ja, ununterbrochen.
Jede Menge.
Und das ist für dich Sommer?
Ja, aber in den Songs geht es auch kaum um Sommer, sondern, also das ist jetzt, das ist ja nicht Coco-Gabbana-Feeling-Sommerhits, sondern
Entschuldigung, wenn du dieses griechisch angehauchte Lied da hörst, das ist sowas von Sommer, Diana. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du dabei keine Sommergefühle hast.
Dieser eine Song, der geht 4 Minuten und der Rest hat dann weniger mit Sommer.
Aber Becky, dein Film ist im Prinzip jetzt nur ein Sommerfilm, weil er halt auch im Sommer spielt. Ansonsten ist das irgendwie eine generische Familiengeschichte.
Nee. Ist keine generische Familiengeschichte. Wir haben hier eine Mutter, die plötzlich aus dem Leben gerissen wurde von ihrer Tochter. Das ist schon mal nicht so das Alltägliche, die jetzt irgendwie den Traum ihrer Mutter nacharbeitet. Und was ich halt auch finde, im Gegensatz zu Call Me By Your Name, das ist halt ein Film, der auch darstellt, was es bedeutet, im Sommer zu arbeiten und nicht nur irgendwo im Urlaub zu sein. Ja, also die Frau eröffnet da gerade ein Hotel.
Ja, aber sie arbeitet da ja aber auch nicht selber. Also sie lässt ja da auch eher für sich arbeiten.
Also ja, da gibt's ja genug Leute, die da arbeiten. Also die da
ja, aber unsere Hauptfigur hat nicht so viel gearbeitet in dem Film. Ist wahrscheinlich
die hat ja noch Sommer ein paar Entschuldigung, die hat ja auch ein paar Probleme, mit denen sie da gerade zu kämpfen hat. Ja, die muss irgendwie an den Strand sprinten und die Deko festhalten, die für die große Eröffnungsparty da aufgebaut wurde, weil das große Gewitter irgendwie alles droht zu zerstören. Und außerdem haben wir auch noch die zweite Protagonistin. Es gibt ja zwei Handlungsstränge in Mama Mia. Einen, der in die Vergangenheit zurückgeht, wo wir quasi ihre Mutter als junge Frau erleben, die quasi einen Sommer lang irgendwie sich Geld verdienen muss und deshalb auf dieser Insel zum Beispiel anfängt, als Sängerin in der Kneipe zu arbeiten und so weiter.
Das klingt doch nach einer guten Pause. Die brauche ich auch erstmal. Uiuiuiui. Gar nicht so einfach hier, Freunde. Mitten im Sommer und ihr diskutiert so heiß und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe mir 20.000 Notizen gemacht hier auf meinem Zettel. Ich blicke da schon gar nicht mehr durch. Es ging hin und her, es ging kreuz und quer. Ich versuchte mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, denn ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Punkte zu verteilen und sagen zu müssen, wer jetzt hier am besten argumentiert hat. Fangen wir vielleicht bei Steve an. Ich hatte das Gefühl, also erstmal habt ihr alle auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut diese Frage, die ja Sommerfilm, was ist das überhaupt? Das habt ihr alles mitbeantwortet und unterschiedlich beantwortet. Ist es nun der Film, der im Sommer rauskommt? Ist es nun der Film, der im Sommer spielt? Ist es nun das Sommergefühl? Oder was ist jetzt ein Sommerfilm? Steve hat das eben ganz interessant gemacht mit dieser Großstadt, ja. Ein Film, der in der Großstadt spielt, die Großstadt Hitze irgendwie einfängt. Sommer vielleicht auch, wie Becky denn auch rausgegriffen hat, nicht unbedingt auch was Positives sein muss. Redet ja auch keiner davon, dass jetzt ein Sommerfilm irgendwie zum Eisessen einladen muss, zwangsläufig. Und bei Steve scheint das nicht der Fall zu sein. Hitze ist ein großer Faktor. Du hast auch versucht, dich von den Klischee-Sommerfilmen ein bisschen abzusetzen. Das Argument hast du auch stark gemacht. Du hast auch ein, zweimal, hatte ich das Gefühl, bei den Kontern ganz gutes Potenzial irgendwie, also du hast den Konter gut irgendwie eröffnet, das versucht zum Beispiel aber zu dekonstruieren und irgendwie da so, so von wegen, naja, was hat das mit Sommer zu tun, das ist doch nur Musik. Du hast dann leider oft so das zweite Argument vergessen. Du hast dann sehr schnell, wenn dann wieder Gegenwind kam, hast du auch gesagt, na gut, dann ist mein Argument.
Das ist die fehlende Erfahrung, das wird besser.
Ja, das ist weil es so heiß ist.
Ich glaube auch, ich sehe da auch noch ganz, ganz viel Potenzial für die nächsten Runden bei dir, aber ich glaube, dass ich dich so als erstes quasi rausnehmen kann. Jetzt habe ich das Problem, dass Becky und Diana noch übrig sind. Die beiden haben sehr, sehr gut gekämpft, haben auch wieder diese Definition halt unterschiedlich versucht auszufüllen. Call Me By Your Name, Film, der im Winter rauskam. Du hast sehr, sehr viel auf dieses Sommergefühl, Sommerfeeling, Sommersituation versucht irgendwie das stark zu machen, diese Liebesgeschichte, Sommerliebe, das waren alles so Stichworte bei dir. Du hast in meinen Augen auch ziemlich gut gekontert, du warst sehr angriffslustig, du hast sehr, sehr gute Konter abgeliefert, du hast auch immer wieder versucht, im Konter auch dann mit neuen Argumenten zu punkten, dann kommt der Realismus, den du dann nochmal stark gemacht hast, das Freiluftkino hast du nochmal dazu geholt. Du hast auch sehr gut dann von Becky den Konter mit dem Release-Date so ein bisschen relativiert, ja, und sagt, anders gesagt, es ist ja eigentlich relativ egal, wann der Film halt rauskommt. Und Becky mit Mamma Mia, du hast auch, klar, du hattest auch das Problem, quasi als Erste reinzugehen, du hast auch erstmal versucht, Sommerfilm zu beantworten. Ich fand's interessant, das scheint auch niemand aufgegriffen zu haben, dass du sagst, naja, das ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber es ist der beste Sommerfilm. Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass da noch mal irgendwie ein paar, dass da mehr gekontert wird. Also das habt ihr vielleicht auch entweder überhört oder einfach nicht so wichtig befunden. Du hast die Musik stark gemacht, du hast dich auf die Charaktere versucht auch zu beziehen. Du hast Schauspieler und Schauspielerinnen noch mit reingeholt. Sommerliebe war bei dir auch ein Thema. Sommergewitter hast du noch dazu geholt. Ich habe den Eindruck, dass bei dir der Sommer ein bisschen umfangreicher da war, dass du breiter argumentiert hast, dass du auch, ihr habt alle gut und stark gekontert, dass du da auch noch mal ein bisschen stärker warst. Und ich glaube, ich gebe dir den Punkt. Also das ist eine Nuance, das ist ein Bruchteil eines Punktes mehr quasi. Und deshalb geht der Punkt an Becky.
Ich wollte natürlich auch eigentlich Call Me By Your Name sagen. Ich habe noch nie in dieser ganzen Cinematic Smash Brothers Geschichte so schnell meine Antworten eingeschickt.
Eine Stunde?
Nur, weil ich brauche sonst immer 5 Tage oder so. Nur, weil ich so unbedingt diese Antwort haben wollte.
Die Hälfte meiner Antworten konnte ich hinterher nicht mehr vertreten, nur weil ich so schnell antworten musste, um Call Me By Your Name zu sagen.
Und dann habe ich noch heute Morgen die Second Unit gehört, wo ihr auch noch mit Christian schon darüber diskutiert habt, was ein guter Sommerfilm ist. Ich wäre fast ausgerastet.
Aber ich finde, da zeigt sich sehr gut. Man muss es ja auch noch verkaufen können. Ich finde, ich habe Mamma Mia nicht gesehen, ich habe den Film von Steve auch nicht gesehen. Ich mag Call Me By Your Name sehr, sehr gerne. Kann man da halt in dem Podcast nachhören. So, ja, und ich glaube, das ist halt ein gutes Beispiel von, wir alle würden, glaube ich, nicken und sagen, ja, es ist ein sehr, sehr guter Sommerfilm, aber man muss es ja auch noch verkaufen und begründen. Na? Also, nur die richtige Antwort zählt nicht, man muss auch die richtigen Argumente abliefern. So, ich trinke noch mal einen Schluck Wasser. Müsst ihr auch, ne? Denkt dran, es ist warm. Also immer hier nicht, dass dehydriert wird und so. Auch da draußen. Wer jetzt gerade zuhört, mal ganz kurz tief durchatmen, mal kurz in den Schatten und noch mal einen Schluck Wasser trinken. Das ist wichtig. Denkt dran. So, ich sag ja, ich bin überfordert mit Knöpfen, aber ich drücke jetzt einfach mal den hier. Round 2. Fight! So, zweite Runde, zweite Frage. Ich glaube, wir sind jetzt alle warm. Geht jetzt in die richtige Richtung. Es ist ja so, jetzt gerade läuft im Kino Christopher Robin. Der wunderbare Disney-Film mit Ewan McGregor in der Hauptrolle und Winnie Pooh ist zurück. Und die Idee bei dem Film ist ja, Christopher Robin ist auf einmal erwachsen geworden. Ne? Der war ja ein Junge und dann ist er auf einmal erwachsen geworden und dann ist er wieder zurück. Und meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung. Ist nicht nur meine Frage, ist eine Frage von Stefan Gianferrari. Liebe Grüße an dieser Stelle. Welche Figuren möchtet ihr nach 20 Jahren wiedersehen? Und was ist aus diesen Figuren geworden? Steve, wir fangen mit dir einfach mal an.
Schön, da freue ich mich. Ich habe mir ausgesucht den Caesar und seine Affengefolgschaft aus der neuesten Planet der Affen-Trilogie. Warum möchte ich wissen, wie es da weitergeht und warum möchte ich mich in 20 Jahren nochmal sehen, ist ganz einfach. Es ist erstmal grundsätzlich eine großartige Trilogie gewesen. Der Charakter von Caesar war wirklich großartig. Über die drei Filme ist der super aufgebaut worden. Und wir sehen ja in dieser Trilogie, wie die Affen so ganz langsam tatsächlich auch aus der Welt quasi den Planet der Affen machen. Und es endet ja quasi mit dem letzten der letzten großen Schlacht mit den Menschen und die Affen verziehen sich irgendwie in ihr, in einem Gebiet, wo es ihnen erstmal ganz gut geht. Es wird auch, ist nicht ganz geklärt, ob jetzt Caesar auch wirklich stirbt, ne, am Ende der Fabel. Man sieht nicht, wie er stirbt. Er stirbt erstmal grundsätzlich nicht und ich als Fan möchte, dass er auch noch weiterlebt und in meiner Zukunft tut er das auch und, was tun sie eigentlich in 20 Jahren? Das ist eigentlich das, was ich gerne wissen würde. Ja, also wie haben sie sich weiterentwickelt? Was haben sie alles erreicht? Sie werden ja wahrscheinlich immer noch viel intelligenter geworden sein in den 20 Jahren und werden noch eine ganze Menge mehr dazugelernt haben. Und ich würde mir halt vielleicht sogar schon am Ende so eine quasi so ein bisschen so eine Brücke zu den alten Planet der Affen-Filmen wünschen und mir halt, dass wir am Ende irgendwie dahin kommen. Und das ist das, was ich eigentlich da sehen möchte. Die Charaktere sind mir alle sehr ans Herz gewachsen und ich glaube auch dem Kinopublikum. Und da möchte ich auch einfach wissen, wie geht's da weiter am Ende? Was war sehr emotional, das Ende, und man weiß halt, die Zukunft war ungewiss und aus diesem Grund möchte ich auch wissen, was aus den ganzen Charakteren und vor allem aus Caesar, dem Anführer, geworden ist.
Diana, was ist deine Antwort auf diese Frage?
Meine Antwort auf diese Frage ist, dass ich unbedingt wissen möchte, was aus Cobb geworden ist, der bei Inception quasi die Hauptfigur ist. Der Film hat ja aufgehört, an dem Punkt, wo relativ unklar ist, ob er jetzt wirklich wieder in der Realität gelandet ist oder in einer Traumwelt. Nach meiner Interpretation ist er auf jeden Fall wieder in der Realität gelandet, aber das soll ja jetzt auch gar nicht so wichtig sein, das kann ja jeder denken, wie er möchte. Ich würde gerne wissen, was aus dem geworden ist, unter dem Aspekt, dass er wieder in der Realität ist. Wie hat er dann letztendlich den Verlust seiner Frau doch nochmal überwunden? Wie ist das Verhältnis zwischen ihm und seinen Kindern? Wie sind die wieder zusammengekommen? Was gibt's da noch für Konflikte in der Zukunft? Was macht er beruflich, nachdem er quasi sein großes Inception-Meister-Dasein ja jetzt irgendwie aufgibt? Wird er auf einem geradlinigen Weg weitergehen? Wird er wieder illegale Sachen drehen? Wie sind die Figuren dann miteinander überhaupt noch in Kontakt? Oder zieht er sich komplett raus? Was passiert? Was wäre ein guter Beruf für ihn? Wird er vielleicht Psychologe und macht dann Traumdeutung? Also das interessiert mich wirklich. Also noch viel mehr als, ist es Realität oder nicht, sondern wie geht's mit ihm weiter? Wie kriegt man nach so einer großen Geschichte und nach so einem großen Verlust seiner Frau und dem ewigen seine Kinder nicht sehen dürfen, wie kriegt man dann seine Realität wieder auf die Spur? Wie kriegt man sich selber wieder gefangen und wie kommt man wieder an den Punkt, dass man sagt, okay, ich bin im Leben angekommen, alles ist in Ordnung, oder stürzt er dann noch komplett ab? Ja, er hat jetzt seine Kinder wieder, aber schafft er es überhaupt in der Realität irgendwie klarzukommen?
Spannend. Becky, was ist deine Antwort?
Ja, ich würde gerne die ProtagonistInnen von 20th Century Women wiedersehen. Und da bin ich auch dem Stefan sehr dankbar dafür, dass er genau nach 20 Jahren gefragt hat. Denn der Film spielt ja 1979. Und wenn wir jetzt 20 Jahre später sind, 1999, sind wir für die Themen, die der Film so aufmacht, also Feminismus, sexuelle Freiheit und Aufklärung, Kinderkriegen, Fortpflanzungsmedizin etc., an einem ganz anderen Punkt irgendwie im öffentlichen Diskurs, in der Geschichte, in den philosophisch-soziologischen Fragestellungen irgendwie angekommen. Und es ist natürlich total spannend zu sehen, wie sich unsere Charaktere jetzt da drin positionieren. Zusätzlich sind die 20 Jahre spannend, weil wir wissen ja schon ein bisschen was über die Zukunft der Charaktere. Also wir wissen, dass Julie nach New York geht und dann nach Paris und keine Kinder kriegt. Wir wissen, dass Abby in Santa Barbara bleibt, heiratet, Kinder kriegt, obwohl die Ärzte sagen, sie soll nicht. Wir wissen, dass Jamie später mal heiratet und einen Sohn bekommt, aber wir wissen nicht wann. Und wir wissen, dass Dorothea im Jahr 1999 stirbt an Lungenkrebs. Und dementsprechend ist das Jahr 1999 natürlich ein perfektes, um einen 21st Century Women Film starten zu lassen. Wir können ihn sozusagen uns angucken. Alle kommen, die sich jetzt aus den Augen verloren haben, treffen sich wieder am Sterbebett von Dorothea. Es geht um alte Konflikte, aber auch um neue, weil die Leute sich nicht alle so weiterentwickelt haben, wie man unbedingt gedacht hat. Also Abby zum Beispiel hat nicht die große Fotografin-Karriere hingelegt, sondern ihre Bilder werden nur lokal ausgestellt und sie hat lieber Kinder gekriegt. Werden sie und Julie sich weiter in diesen feministischen Diskursen verhalten? So, die eine will unbedingt Kinder, die andere keine. Sind das beides okay, Lebensweisen und so weiter? Dann würde ich den Film so ansiedeln, oder was mich interessieren würde, ist, es wird ja am Ende gesagt, Jamie hat es nie so richtig geschafft, seinem Kind zu vermitteln, wer Dorothea ist, weil die sich nicht so richtig kennengelernt haben. Und deshalb ist meine Vorstellung sozusagen, dass er vielleicht mit seiner hochschwangeren Frau ankommt am Sterbebett. Dorothea stirbt, bevor sie das Kind kennenlernen kann. Und dann ist natürlich spannend zu sehen, jetzt beim Übergang ins neue Jahrhundert, wie schaffen es vielleicht die anderen Charaktere, die Dorothea alle sehr lange sehr gut gekannt haben, aber auch alle sehr unterschiedliche Bilder von ihr haben, schaffen die es vielleicht zusammen in der Zukunft, diesem Kind zu vermitteln, wer Dorothea war, was Jamie alleine nur aus seiner eigenen Perspektive vielleicht nicht geschafft hat.
Das waren die Eröffnungsplädoyers. Ihr dürft euch jetzt, ne? Und so.
Caesar ist tot. Würde ich auch sagen.
Wo ist, ja, gut. Wie? Ja, wie, er ist tot.
Er ist gestorben,
er ist tot. Er ist abgenippelt. Das kann man natürlich so interpretieren, aber jetzt sind wir jetzt mal ehrlich, wir sind hier im Filmbusiness, ja. Wie oft sind denn bitte schon Charaktere, die vermeintlich tot waren,
ist ja nun kein Marvel-Film,
im nächsten Teil dann doch wieder aufgetaucht, ne? Also das ist jetzt eine Sache, die mich jetzt überhaupt nicht wundern würde und wo ich auch finden würde, das ist jetzt, macht einer guten neuen Geschichte jetzt keinen Abbruch, ganz im Gegenteil.
Ja, aber ich frage mich halt, ob das wirklich so mörderinteressant ist, nachdem wir jetzt über 3 Filme die ganzen Konflikte zwischen den Affen und den Menschen und auch wie doll sich die Affen weiterentwickeln. Also was wird da wirklich nochmal Neues erzählt? Also passiert da wirklich was? Und das gleiche Argument habe ich aber auch für deinen Film, Becky. Also ich finde diesen Film großartig und ich fand den Schluss großartig, weil mir wird erzählt, was passiert in 20 Jahren mit diesen Charakteren. Ich werde nicht einfach nur so rausgelassen, sondern mir wird einfach gesagt, das und das passiert. Von daher frage ich mich halt, ist das jetzt wirklich dann nochmal so spannend? Und ich fand gut an dem Film die Charaktere, dass ich die kennengelernt habe, dass die alle so unterschiedlich sind, wie die miteinander sind. Aber das habe ich ja jetzt auch schon einmal gesehen. Also ist es dann wirklich jetzt so spannend, das gleiche Setting plus 20 Jahre später mit ja ungefähr den gleichen Themen? Weil das wird schon weiter so in die Richtung gehen. Hm. Wie sind die miteinander? Wie sehr spielt der Feminismus da eine Rolle? Was passiert mit dem Baby? Aber an sich weiß ich ja, was passiert. Also das wäre für mich jetzt nicht der Riesenspannungsbogen.
Ich finde überhaupt nicht, dass man weiß, was passiert ab dem Punkt in 20 Jahren sozusagen.
Also es gibt in diesem Film quasi eine Szene am Ende.
Es gibt so Boards, auf denen kurz beschrieben wird.
Auf denen beschrieben wird, was in der Zukunft passiert.
Ja gut, dann
weißt du es ja schon. Ne?
Ja, bis dahin. Das habe ich ja auch alles mit eingewoben sozusagen. Mich interessiert sozusagen, was passiert obendrauf, wenn diese Charaktere, es wird eindeutig gesagt so, die hatten diese Zeit gemeinsam in diesem Haus, also das Haus spielt ja auch eine ganz große Rolle in dem Film, in diesem Haus von Dorothea. Sie ist die Einzige, die in dem Haus geblieben ist. Alle anderen sind weggegangen. Und jetzt mit diesem Schicksalsschlag von Dorothea wird sterben, dorthin zurückzukehren. Alle Leben haben sich komplett unterschiedlich weiterentwickelt. Natürlich gibt's noch eine gemeinsame Basis, die man irgendwie hat. Aber es gibt irgendwie ganz neue Konflikte und die Gesellschaft hat sich so weiterentwickelt. Also das Spannende war doch an 20th Century Women zum Beispiel zu sehen, wie waren Ende der 70er Jahre gerade die Diskurse im Feminismus? Durfte man am Tisch über Menstruation sprechen oder nicht? Ja, war es okay, spannend, darüber reden zu können, ob ich Kinder kriegen will oder nicht? So, und jetzt aber sich das Ganze 20 Jahre später anzugucken, quasi anhand der Charaktere auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zu gucken, das ist doch super spannend. Wohingegen bei euren beiden Filmen die 20 Jahre vollkommen irrelevant werden. Es könnte auch in 30 oder in 10 Jahren sein, was ihr geschildert habt. Es geht überhaupt nicht darum, dass das in 20 Jahren ist.
Das stimmt, aber das kann man auch nicht so auf
deinen Film.
Wen wollt ihr in 20 Jahren wiedersehen?
Aber die Frage ist halt auch, was wäre jetzt bei deinem Film in 30 Jahren?
Also genau, ich glaube, oder in das 15. Argument,
das da haben hab wir ich halt für uns alle im Moment hin und von her. Dorotheas Tod, der total entscheidend sein wird. Also das ist genau die spannende Zukunft, die mich interessiert.
Ja, aber in 15 Jahren ist sie ja immer noch tot und hat ihren Enkel nicht gesehen, nach dem Plot, den du da so ein bisschen gestrickt hast.
Aber es gäbe überhaupt keinen Grund, in diesem Haus wieder zusammenzukommen für alle.
Gäbe gar keinen Grund, die Geschichte noch weiter zu erzählen.
Wenn Dorothea nicht dort wäre.
Okay.
Nein, es gäbe einfach keinen logischen Grund für die Geschichte, dort wieder anzusetzen.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu Diana nochmal. Genau, ja. Zu Cobb. Ich kann ja ganz genau sagen, was aus ihm geworden ist. Er ist der Charakter aus Shutter Island. Genau das ist mit ihm geworden, weil nach diesem Film, was er da mit seiner Psyche irgendwie angestellt hat. Ich glaube halt nicht, dass da noch allzu viel passiert ist mit ihm. Er wird einfach wahnsinnig geworden sein.
Aber das wissen wir ja nicht. Du weißt es ja nicht mit Sicherheit, ob er der Charakter aus Shutter Island geworden ist. Und auf jeden Fall ist es, wenn ich mir eure Filme angucke, der Charakter, wo am meisten noch möglich ist, was könnte passiert sein, wo die Frage am meisten Sinn macht, was ist in 20 Jahren passiert? In Beckys Film wird einfach weiter diskutiert über irgendwelche Alltagsthemen, dann halt aus den 90ern statt aus den 70ern. Und in deinen Filmen machen Affen weiter Sachen, um sich weiterzuentwickeln und kämpfen mit Menschen. Da ist ja nicht so ein krasser Spannungspunkt oder so die große Frage, was könnte alles möglich sein? So
ja, viele
Möglichkeiten
ja, gibt es.
Du machst
bei
total
mir
viel kaputt damit. Ich meine, die größten Diskussionen um den Film Inception werden darum gesponnen, ist es nun die Realität oder nicht am Ende? Das ist für Christopher Nolan, sagt er selber, einer der Kernpunkte an
diesem
Film.
Nein, er hat
nicht am Ende aufgelöst.
Er hat gesagt, das Ende ist eindeutig, dass es die Realität ist.
Nein, das hat er nicht gesagt. Christopher Nolan hat gesagt, es ist total wichtig, dass ich nicht dazu Stellung nehme, weil jeder, der das guckt,
den er einen Vortrag darüber gehalten hat, was die Realität ist.
Und dann hat er verschiedene Dinge über diesen
Film gesagt. Das hat er
gesagt,
deswegen.
Das ist der Punkt, wo uns so ein Fact-Checker fehlt.
Nee, nichtsdestotrotz, die Realität. Ich würde sogar wahrscheinlich, stimmt beides.
Das stimmt.
Christopher Nolan hat wahrscheinlich beides schon mal gesagt. Auf jeden Fall zerstörst du aber dieses Ende für alle die Leute, die so gerne über diesen Film reden, weil sie darüber
aber
philosophieren
wollen.
Aber
ich will ja nicht noch einen Film machen. Ich will wissen, und die Frage ist, welche Figur willst du wieder treffen? Und ich will ihn wieder treffen und sehen, was ist daraus geworden, weil es einfach mehr als 1, 2, 3, 4, 48 Möglichkeiten gibt. Bei euren beiden Filmen, das finde ich auch mega interessant, aber ich sehe da nicht viele Möglichkeiten, was da passiert. Das ist ungefähr eindeutig. Die streiten sich über das, die haben den Konflikt oder in die eine oder in die andere Richtung. Und bei den Affen wird auch nicht so viel passieren, die werden ja nicht auf einmal zu Krokodilen.
Da komme ich nochmal drauf zurück auf meine Affen, weil ich mir ja auch nochmal, ich will das ja auch nochmal verteidigen. Ich habe ja auch ganz bewusst auch gesagt, Caesar und seine
ist
Affen. Ne? Ich habe mich ja nicht nur auf Caesar beschränkt, sondern auch auf den Rest der Gruppe. Und das ist halt genau das Interessante. Die Affen werden ja immer intelligenter und mich interessiert halt, was passiert denn, wenn diese Affen immer intelligenter werden und vielleicht auch immer mehr menschliche Züge annehmen? Haben sie die gleichen Probleme wie die Menschen? Werden sie sich auch untereinander irgendwann
bekämpfen? Dann können wir ja auch einen Crossover mit Beckys Film machen.
Außerdem, Entschuldigung,
20th Century Apes.
Das hat uns dieses Franchise schon alles 100-mal erzählt. Also es hat uns eigentlich schon alles erzählt. Wissen schon, was passiert, wenn Affen versuchen, die Menschen zu dominieren. Wir wissen, was passiert, wenn Menschen versuchen, die Affen zu dominieren.
Wie können sich die Affen weiterentwickeln?
Was, wenn
Affen
beide versuchen, friedlich zusammenzuleben?
Alles
was,
gesehen.
Wenn es nur noch Affen gibt? Was,
was passiert denn da in
wenn
dem
es nur noch Menschen gibt und die Affen nur noch in Zoos leben? Also wir haben eigentlich alle...
Ja,
alle
Feminismus und der Affen wäre vielleicht nochmal ganz nett.
Nee, im nächsten Film haben wir halt wirklich nur noch Affen. Die
nur
Menschen
noch weibliche
sind,
Affen.
Nein, die Menschen sind halt raus aus der ganzen Gleichung. So wie es dann halt auch im Originalplanet der Affen wieder ist. Ja, irgendwo fliegt
das haben wir nämlich schon gehört.
Ja. Aber genau da will ich ja die Brücke schlagen. Was ist in dieser Zeit, bis dieser Astronaut dann wieder auf die Erde kommt und nicht weiß, dass es die Erde ist? Was ist denn passiert in der ganzen Zeit?
Ja, aber wie viele Möglichkeiten gibt es denn, was passiert? Das ist ja relativ absehbar, was da passiert. Die haben miteinander Konflikte oder auch nicht und haben sich ein Haus gebaut.
Ja, und was du gesagt hast, sie sind noch intelligenter und haben mehr gelernt. Ja, das
ja,
ist
großartig. So. Mega spannend.
Aber der nächste Konfliktpunkt kommt erst in dem Moment, wo wir bei den alten Filmen angekommen sind.
Ich dachte, da kommt jetzt auch noch hinterher, aber dann machen wir einfach mal hier den Sack auch schon zu. Es ist immer noch kompliziert, Freunde. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wenn ihr das zuhört und ob ihr dann irgendwie immer schon sofort die Antworten wisst und sofort auch irgendwie die Punkte verteilen könnt. Aber mir fällt das an dieser Stelle wirklich, wirklich schwer. Ich fange einfach mal mit Becky an. Ich war von deinem Eröffnungsplädoyer eigentlich ganz überzeugt. Ich kenne deinen Film leider nicht, aber ich fand das sehr gut.
Guck, ich schaue ihn dir an.
Ist auch noch auf meiner Watchlist.
Der ist großartig.
Ich habe auch nur endlich Zeit, aber ich nehme das gerne als Einladung an. Auf jeden Fall fand ich deine Eröffnung eigentlich am stärksten. Da warst du auch wieder ziemlich breit aufgestellt und hast, du hast das sehr gut, du hast das auf die Charaktere umgemünzt, du hast ein sehr gutes Plädoyer gehalten. Interessant, also wie gesagt, ich kenne den Film halt nicht, ich habe es ja auch nur so zwischen den Zeilen irgendwie rausgehört. Anscheinend gibt es ja schon Antworten, gibt es ja schon Fenster auf diese Zeit später in deinem Film und das wurde auch sehr gut von den anderen beiden dann kritisch aufgegriffen. Also das ist halt so das erste nahestehendste Konterargument ist, Moment mal, dein Film liefert doch schon diese Antworten und damit wurde das Plädoyer irgendwie wieder ein bisschen entwertet. Ich hatte auch das Gefühl, dass du aus diesem Strick nicht mehr so ganz rausgekommen bist. Also, dass du dich dann nicht mehr so ganz rausargumentieren konntest, weil du dann auf einmal gar nicht mehr, also für mich gar nicht mehr so sehr bei den Charakteren warst, sondern dann dieses große Ganze aufgemacht hast und den gesamtgesellschaftlichen Konflikt angesprochen hast. Und da, weiß ich nicht, das hat für mich irgendwie, das war dann für mich nicht mehr so ganz rund. Bei Steve und bei Diana fand ich dein Plädoyer ein bisschen, da hat mir was gefehlt. Also wenn ich jetzt in der Runde hier mit dabei diskutiert hätte, hätte ich sofort angesetzt und gesagt, da komm, mach mal ein bisschen mehr Fleisch hier irgendwie auf den Teller. Das war irgendwie ein bisschen unkonkret, was du da so...
Das ist aus deinem Munde, Christian.
Ja, ich bin Vegetarier. Ne? Es sind ja nur CGI-Affen, ja? CGI-Fleisch.
Mach Affenfleisch Stelle. Auf den Teller,
Steve. Aber ich fand das trotzdem gut. Du hast harten Gegenwind gekriegt von den beiden. Ich spüre hier auch schon eine kleine Flanke irgendwie.
Zu Recht. Habe ich auch erwartet.
Du hast dich trotzdem gut verteidigen können. Also auch da, der erste Strick war irgendwie, ja, die Filme haben wir ja schon irgendwie und der Caesar ist tot und wo ist das Problem? Aber du hast du bist sehr schnell in die Ecke gedrängt worden und hast aber trotzdem dich da so ein bisschen wieder rauskämpfen können. Ne? Also du hast trotzdem dein Argument auf die gesamten Affen dann umgesetzt. Du hast halt gesagt, ja, wir haben zwar Filme, aber den eigentlichen Film, den du da irgendwie vor deinen Augen hast, den haben wir so noch nicht gesehen. Du willst die Brücke zum gesamten Franchise schlagen. Da waren auch gute Sachen dabei. Ich habe aber das Gefühl, dass insgesamt Diana am besten weggekommen ist. Im Plädoyer war ich auch so ein bisschen fragend, weil du selber nur Fragen gestellt hast.
Ich habe mich das selber, ja auch gefragt.
Ja, aber du hast halt viele Fragen gestellt, keine konkreten Antworten geliefert. Da dachte ich auch, ja, das ist jetzt im Konter, ist das ein gutes Tor, was du da aufgemacht hast. Da kann man richtig schön irgendwie ansetzen. Das habt ihr zum Beispiel gar nicht gemacht. Also ihr habt nicht einmal gesagt, ja, liefer doch mal eine Antwort auf die Fragen, die du da stellst. Klar, ihr habt gesagt, das Ende...
Das war auch nicht
Ende, die
Frage. Naja. Aber wen will ich gern kennenlernen, wiedersehen?
Ja, pass auf. Und ihr habt halt dann so dieses Ende des Filmes halt, so da habt ihr halt auch drauf rumgepocht. Da gab es ja noch diese Streitfrage, was ist eigentlich der Autor des Filmes? Ich persönlich finde diese Frage total banal. Also der Autor ist einer von vielen, der sein eigenes Werk interpretieren kann, aber er hat nicht mehr die Hoheit darüber. Deswegen fand ich das jetzt auch, also da bist du jetzt auch nicht so sehr in Schlingern gekommen, wie es vielleicht hätte sein können. Was ich aber bei dir interessant fand, toll fand und auch gar nicht so aufgegriffen wurde und deswegen hat das für mich dann sozusagen diese Waagschale umgesetzt. Du hast gesagt, du willst ja gar keinen Film haben. Und du hast diese Frage nochmal genommen und hast die so breit wie möglich, also viele haben dann schon mit Filmpitches und bei mir ist dann aber 20 Jahre später und dann haben wir die Szene und die Szene. Und du hast dich halt sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen und das wurde auch nicht weiter aufgegriffen, dass du halt gesagt hast, so, naja, es gibt, weil die Frage war ja eigentlich nur, wir wollen wissen, was aus den Figuren geworden ist. Und wenn ich jetzt auf deine Deutung der Frage, also wenn ich das jetzt heranziehe, dann hast du auf diese Frage eine sehr gute Antwort geliefert, die du gut verteidigt hast. Also ist für mich an dieser Stelle der Punkt für Diana. So, Punkt noch hier drüber und das kommt dann hier hin und dann, so haben wir, glaube ich.
Deshalb haben wir da natürlich auch nicht drauf reagiert, weil die Antwort war einfach so gut, als sie dann sagte, ihr macht einen Film und ich will den Mensch wirklich sehen.
Ja, da hättet ihr mehr draus machen können, habt ihr nicht gemacht, deswegen, ja. Es steht übrigens 1-0-1, also ein Punkt für Becky. Beim Steve ist noch, hier wird nicht an den Punktezählern hier rumgemacht, das ist alles so richtig geschrieben.
Du hast meinen Namen falsch geschrieben.
Wieso, du heißt doch Diana, oder nicht?
Diana.
Ja. Also, es ist noch alles möglich, es ist noch alles offen und auch an dieser Stelle steigen schon mal die Temperaturen in diesem sehr heißen Sommerduell.
Round 3.
Fight! Es ist ja so, ich mag deutsche Filme. Ich mag sie immer mehr und ich lerne sie zu mögen und deswegen hatte ich mir gedacht, müssen wir auch ein bisschen was zum deutschen Film hier machen. Und das Tolle ist ja, dass mittlerweile schon sehr, sehr viele schöne und sehr, sehr gute Fragen auch schon eingereicht wurden von euch da draußen. Und dann habe ich mir eine mal rausgezogen. Da geht an dieser Stelle ein schöner Gruß an @MaceWieland auf Twitter. Und der sagt, oder fragt euch besser gesagt, welche oder welcher deutsche oder deutscher Schauspielerin oder Schauspieler verbessert das deutsche Kino und ist Grund genug, Filme zu schauen? Wir sind auf der Suche nach Schauspielerinnen oder Schauspieler. Diana, du darfst anfangen.
Also, meine Antwort ist Max Riemelt, weil ich den einfach super sexy finde.
Ende.
Und Punkt 1. Also,
Und war denn Bart?
Ich bin tatsächlich nicht so ein großer, noch kein so großer Fan vom deutschen Kino. Es gibt weniger Ausnahmefilme, aber sonst nicht. Und in Sense8 hat er mir so gut gefallen, dass ich tatsächlich in Erwägung gezogen habe, Berlin-Syndrom und auf Freier Fall zu gucken, obwohl die mich grundsätzlich vom Plot jetzt nicht so interessieren würden. Aber er ist für mich Grund genug, weil ich ihn so unglaublich sexy finde, diese Filme zu schauen.
Becky?
Meine Person ist auch unglaublich sexy. Das ist aber nicht das Einzige, was sie auszeichnet. Es geht um Sandra Hüller. Sandra Hüller, die für mich was ganz Besonderes unter den deutschen SchauspielerInnen ist, weil sie die erste seit langem ist, die es irgendwie schafft, dass ich mir wegen ihr Filme angucke. Also sie zeichnet so eine gewisse, so eine Attitüde von Kaltschnäuzigkeit aus, die aber nie eine Warmherzigkeit am Ende trotzdem vermissen lässt. Und die sie in den verschiedenen Rollen natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Facetten irgendwie rüberbringen kann. Also sei es irgendwie bei Toni Erdmann, wo sie eher so die Coole raushängen lässt und das Warmherzige kommt erst so zum Schluss raus. Oder sei es in den Gängen, wo man sie erst als so ein bisschen warmherzig witzig wahrnimmt und dann so dieses Kaltschnäuzige erst so ein bisschen später kommt. Sie kann Comedy. Das ist einfach für deutsche Kino herausragend. Es gibt vorher niemanden, der das so kann wie sie. Also kluge, nuancierte Comedy, nicht so auf billige Pointen aus. Man nimmt ihr das einfach ab, im Gegensatz zu anderen Comedy-Schauspielern in Deutschland. Ja, wie sie zum Beispiel in Toni Erdmann The Greatest Love of All singt als Miss Schnuck, das ist einfach pure Hingabe für diese Rolle. Also ja, jegliches Ablegen von Ich will irgendwie nicht zeigen, dass ich gar nicht so gut singen kann oder so. So, das ist komplett egal. Also es geht, sie macht alles für die Rolle. Und noch dazu würde ich sagen, sie ist so echt auf einem Karrierehoch gerade. Also es gibt einen Film nach dem anderen mit ihr, der irgendwie cool ist. Sie kriegt in Regelmäßigkeit richtig tolle Rollen von den Regisseuren. Sie wird auch in Regelmäßigkeit dafür ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis zum Beispiel. Also zuletzt für Toni Erdmann, aber auch schon für Finsterworld und Requiem. Und ich bin einfach ein bisschen verliebt in sie und sie ist einfach toll. Und wegen ihr gehe ich ins Kino.
Steve.
Schön. Ich habe mir ausgesucht den guten alten Moritz Bleibtreu. Ja, schon ewig im Geschäft. Warum habe ich mir ausgesucht? Hat bei mir auch so ein bisschen Nostalgiegründe, ne? Ich sag mal, Lambok ist einer meiner liebsten deutschen Filme ever, ne? Schon ewig und ganz oft gesehen. Und was bei ihm auch so ein bisschen mit reinspielt, ist auch nicht nur, wie er sich vor der Kamera gibt, sondern auch, wie er sich hinter der Kamera gibt. Es ist einfach ein Typ, der so seinen ganz eigenen Weg geht, ja. Das ist ganz einfach jemand, der macht halt auch mal die Nebenrolle in einem Hollywood-Blockbuster. Was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist, dass Hollywood auch auf ihn aufmerksam geworden ist. Den macht er, da macht er vielleicht auch zwei von, macht er aber nicht unbedingt, weil er da jetzt so großen Bock drauf hat, sondern um dann halt im nächsten Film dann wieder irgendwie so das Passion-Project irgendwie zu machen, um vielleicht auch mal den eigenen Film zu produzieren oder um wie jetzt zuletzt so zwei junge, ich glaube, türkische Filmemacher aus Berlin zu unterstützen und diesen Film Familie dann irgendwie zu pushen und den irgendwie rauszubringen. Also es ist, man könnte natürlich sagen, Moritz Bleibtreu spielt irgendwie immer nur so eine Rolle und rein schauspielerisch ist es vielleicht jetzt nicht so, das allergrößte Kaliber. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die Begründung bei mir, sondern bei mir ist es so das Gesamtpaket. Ich finde seine Meinung, die er in Interviews vertritt, unglaublich spannend. Er hat einfach Eier. Er hat auch mal.
Was ist denn das für ein Argument?
Lass ihn doch mal ausreden. Wir sind da nicht.
Er hat einfach den Mut, einfach auch mal was zu sagen, was jetzt vielleicht nicht so populär ist. Und genau das meine ich damit. Ja, einfach, er sagt einfach seine Meinung, auch wenn die vielleicht nicht jedem gefällt. Ja, das ist im Filmbusiness so. Er hat da einfach große Ahnung von und er weiß auch, mit diesem Filmbusiness zu spielen. Er weiß es für sich zu verwenden und das ist einfach ein Grund, warum ich mir auch immer wieder seine Filme anschaue, weil ich dann nämlich auch finde, auch wenn er immer viele gleiche Rollen spielt, das kann er dann allerdings so wie kaum ein Zweiter, diese Rollen zu spielen in Deutschland. Und deswegen ist es Moritz Bleibtreu.
Ja, dann dürft ihr kontern.
Sandra Hüller hat keine Eier, deshalb kann sie keine Eier zeigen.
Aber ich finde, wir sollten Geschlechtsteile nicht mit einbeziehen. Also der kann jetzt nicht gewinnen, weil er männliche Geschlechtsteile hat.
Nee, das meinte ich, das war ja...
Weil das hat Max Riemelt auch.
Also im Sinne von, er hat... wie sagt man, Paar?
Cojones, sagt man auch. Es ist ja einfach nur so eine Redewendung.
Eine blöde. Einigen wir uns darauf. Diana, du sagst, du bist kein Fan des deutschen Kino. Und das merkt man, denn es gab ganz viele Jahre keinen deutschen Kinofilm, in dem Max Riemelt auch nur mitgespielt hätte. Ja, der hat halt einen australischen Film gemacht, wie Berlin-Syndrom. Der hat einen polnischen Film gemacht, wie Warschau 44. Der hat diverse Serien gemacht, von denen du auch eine zitiert hast. Groß geworden ist er mit Im Angesicht des Verbrechens, was auch eine Serie war. Fernsehfilme. Aber wo der jetzt das deutsche Kino besser machen sollte, wo ich den da seit 2013 irgendwie nicht mehr gesehen habe, finde ich schon ein bisschen fraglich.
Ja. Aber er sieht trotzdem super aus.
Das bestreitet niemand.
Ja, da muss ich auch einfach gleich nochmal auf Diana gehen. Dein einziges Argument war halt irgendwie, dass er sexy ist. Ja, und dass du ihn deshalb irgendwie dir gern anschaust.
Ja, aber deswegen würde ich ins deutsche Kino gehen. Und
deswegen macht er das deutsche Kino auch besser?
Für mich, ja. Ich verstehe aber, wenn das für euch dann wahrscheinlich nicht so ist. Aber es ging darum, für mich besser, nicht für die Allgemeinheit, sondern für mich besser. Für mich macht es besser, sonst würde ich gar nichts gucken. Wenn er drin ist, würde ich das gucken, egal was der Plot oder worum es geht.
Ja, aber wenn es halt nichts gibt, wo er drin ist, kannst du es auch nicht gucken. Moritz bleibt treu ist ja für mich so ein bisschen der Robert De Niro von Deutschland, von der Art der Karriere, die er hingelegt hat. Also so am Anfang Rollen, wo ich sagen würde, ja, also fand ich gut, irgendwie im Juli oder so, fand ich, da gibt's schon Rollen, wo ich sagen würde, guter Typ. Und dann war irgendwann so dieser Cut, aber wo er nur noch so, also nicht nur noch, aber schon sehr viele, sag's ja selber, gleiche Rollen, immer so ein bisschen schlechte Action-Verschnitte, also hier wie dieser Stereo, so ein schlechter Fight Club-Verschnitt.
Ja, den habe ich nicht gesehen,
und
aber.
So schlechte Gangster-Komödien mit Axel Stein, irgendwie so, wo so Buddy-Humor hingelegt wird, so. Das ist halt sowas, was wir alle schon zigmal gesehen haben, wohingegen Sandra Hüller halt mit ihrem Schauspiel dafür sorgt, dass wir was Neues sehen auf der Leinwand, dass wir eine Art von Film sehen, die von ihr kommt und nicht nur von irgendwelchen RegisseurInnen, weil es sind immer unterschiedliche, mit denen sie bis jetzt gespielt hat. Und jedes Mal trägt sie den Film auf eine ganz neue Art und Weise durch die Art, wie sie spielt, mit.
Und das macht jetzt nur sie, hat der Regisseur jetzt dann in der Stelle keinen Einfluss drauf.
Nö,
das sind jetzt ihre Filme,
aber
oder?
Sie ist der Grund, warum ich das dann angucken gehe. Zum Beispiel zitierst du so Filme wie Lombok.
Ja.
Ja, wir haben ja auch Lombok, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Der zum Beispiel, also das ist für mich so symptomatisch für das, was Moritz Bleibtreu auszeichnet.
Aber
so,
wie gesagt, das
dass
war ja genau mein.
Was passiert ist, dass er versucht, irgendwie gleiche Rollen zu spielen, die er schon mal konnte, und das klappt irgendwie nicht mehr so wie früher. Und da war Lombok wirklich ein gutes Beispiel für.
Ja, da bin ich ja auch bei dir. Lombok war jetzt nicht der allerbeste. Aber ich, wie gesagt, ich finde es halt so sympathisch, dass er halt genau das so durchzieht, dass er halt dann auch mal diese Axel Stein-Komödie macht, um halt irgendwie wieder Kohle reinzubekommen, um dann den nächsten Film halt wieder selber zu produzieren, wo er dann wieder richtig Bock drauf hat. Ich glaube, bei Dunkle Seite des Mondes war es zum Beispiel so. Und da hat er zum Beispiel auch nicht so einen ganz typischen Moritz Bleibtreu-Charakter gespielt. Oder auch sowas wie Bader-Meinhof-Komplex, ja, wenn ich mich daran zurückerinnere, hat er
2008
ja,
oder
ist
so,
schon,
10 Jahre her.
Ist schon ein Weilchen her.
Aber nur weil es lange her ist, heißt es ja nicht, dass es nicht zählt.
Na, ich finde aber, die Person sollte schon heute das Kino besser machen. Wenn wir fragen, wer macht das deutsche Kino besser? Wir fragen ja nicht, wer machte das deutsche Kino besser?
Da hast du recht. Aber Moritz Bleibtreu ist immer noch aktiv, ist immer noch dabei, ist immer noch am Arbeiten, und das schon seit wirklich vielen, vielen Jahren, und er ist auch heute noch relevant. Und und wie gesagt, bei mir geht's halt auch darum, um den ganzen Menschen an sich, ne, was er, wie gesagt, auch hinter der Kamera dann auch noch macht für den deutschen Film, wie zum Beispiel dieser Familie, dieser sehr, sehr kleine Milieustudienfilm, der durch ihn quasi und durch seine öffentlichen Auftritte irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und ich finde, auch damit macht er das deutsche Kino besser.
Ja, das finde ich ja auch gut, dass jemand sowas macht. So, aber wenn halt jemand wie Sandra Hüller gerade jedes Jahr einen geilen Film nach dem anderen dreht, dann hat man halt nicht noch so viel Zeit, auch Filme zu produzieren und so weiter. Und so, das würde ich ihr jetzt an der Stelle nicht vorwerfen wollen, dass sie halt an einem anderen Punkt ihrer Karriere ist. So, sie ist halt an dem Punkt, an dem Moritz Bleibtreu vielleicht vor 15, vielleicht 20 Jahren war. So, nur halt, dass sie es gerade auskostet mit einem tollen Film nach dem anderen.
Diana, jetzt bin ich leider halt auch an dem Punkt, an dem Christian so ganz oft ist. Ich habe Leider kein Argument gegen Sandra Hüller.
Ich wüsste auch nicht.
Ja. Diana, hast dich zurückgelehnt, oder?
Mut zur Lücke.
Also ich meine, dein Argument war ja nicht schlecht.
Für mich funktioniert es auch weiterhin. Also
ich
will
dir das auch gar nicht ausreden, in keinster Weise.
Ich hatte ihn auch mal auf der Liste am Anfang. Dann habe ich erst rausgefunden, dass er gar keine
Ja, das habe ich heute auch rausgefunden.
Aber, auf dem Weg hierher. Naja, ich meine, wir können uns darauf einigen, also das war ein starkes Argument.
Ja, ein starkes Argument.
Aber
ja,
es war dann halt doch nur ein starkes Argument und auch in der anschließenden Diskussion hast du dich auch eher zurückgelehnt. Aber hey, ich meine, du sagst, du hast recht und dann braucht man ja auch nicht mehr viel argumentieren.
Ich habe den weiß, Christian gemacht, hat. Ja.
Mhm, kenn ich. Okay, dann bleiben noch Becky und dann bleiben noch Steve übrig. Fangen wir vielleicht wieder mit dem mit der Eröffnung an. Da hatte ich das Gefühl, dass Steve am stärksten war. Ganz einfach, weil du, vielleicht ist das irgendwie, ich lerne ja auch über mich hinzu. Ich glaube, ich mag es, wenn man relativ breit irgendwie auch argumentiert und eben nicht nur ein Argument sexy irgendwie abliefert, sondern noch ein bisschen mehr hinterher. Und ich finde, das hast du sehr umfassend gemacht. Du hast sogar auch schon das unweigerliche Gegenargument schon in der ersten Runde vorweggenommen, um damit den anderen auch schon mal Wind aus den Segeln zu nehmen, weil du hast quasi das eigene Gegenargument als erster gebracht. So, das ist eigentlich gar nicht mal so eine doofe Strategie, weil dann können sich die anderen im Grunde genommen noch bei dir irgendwie wiederholen und das abgucken. Du hast halt auch die Privatperson irgendwie mit dazu genommen. Du hast auch dieses Argument vom deutschen Film, so, der verbessert den deutschen Film, weil der auch hinter der Kamera und weil er dadurch für dich Grund ist, in Filme zu gehen, wo der vielleicht noch nicht mal irgendwie selber mitgespielt hat. Das fand ich ziemlich gut. Becky hat auch versucht, also du hast dich dann mehr auf die Vielseitigkeit der Schauspielleistung und auch der Rollen irgendwie konzentriert und hast auch ein bisschen so mit Karriere argumentiert, hast, glaube ich, auch Preise dann irgendwie herangeholt. Ich hatte aber dann bei dir das Gefühl, dass du im Konter irgendwie so ein bisschen, ja, da warst du auch schon mal angriffslustiger irgendwie. Da hast du dann halt das Argument von Steve genommen.
Gab halt kein Gegenargument, kein einziges.
Der Typ spielt halt irgendwie immer das Gleiche und da hätte man irgendwie auch noch ein bisschen mehr draus machen können, glaube ich. Und
aber Steve, es gab kein Gegenargument.
Aber trotzdem, es war, da hat mir ein bisschen mehr auch ein bisschen Feuer gefehlt. Das war irgendwie ein bisschen zu.
Bei mir fehlt dir Feuer.
Ja,
ich kann's nicht
also,
fassen gerade. Mir sagen sonst mal, ich soll nicht so.
Naja, Feuer
auf jetzt die nicht unbedingt einreden.
In der Rhetorik, da bist du immer irgendwie gut dabei, aber so bei den Argumenten, da hättest du irgendwie vielleicht das eine oder andere noch mehr gebraucht, weil ich auch da das Gefühl hatte, zum Beispiel, Steve ist halt in der, also, das ist ein gutes Beispiel. Du warst heiß und Steve war sehr, sehr cool, weil du hast dann gesagt, ja, Sandra Hüller und da ist aber dann irgendwie mit ihren vielschichtigen Rollen und Steve hat einfach nur eiskalt gesagt, ach so, dann macht sie jetzt also auch noch ihre eigenen Filme und die Regie ist dann überhaupt nicht mehr wichtig in den Film. Das fand ich zum Beispiel, dass ihr seid unterschiedliche Typen, aber das war bei Steve so ein Satz, der dann einfach mal so drüber bügelt. Und damit war das Thema für ihn dann schon durch. Das fand ich halt auch sehr geschickt gemacht. Deswegen insgesamt sehe ich da größere Stärke bei Steve. Und das hat mich mehr überzeugt. Deswegen gibt es da einen Punkt.
Ich war selten so uneinig mit dem Urteil eines Moderators.
Man muss dazu sagen, der Moderator hat immer recht.
Ja, das stimmt.
Das
haben wir
ja
auch sogar vorher extra nochmal festgelegt.
Das ist auch nicht einfach hier in meiner Position, aber ja, schwere Aufgabe. Aber ich
fand, ihr hattet beide wirklich sehr gute Antworten.
Diana, was machst du eigentlich, wenn jetzt irgendwie
Ich sag einfach gar nichts mehr dazu.
Der Punkt ist, ihr könnt euch nicht mehr irgendwie ins Fettnäpfchen reden. Die Punkte sind verteilt.
Was machen wir jetzt mit Max Riemel?
Ja, was machst du, wenn der jetzt mit Sandra Hüller und mit Moritz Bleibtreu zusammen im Kino auftaucht?
Ja, geil. Perfekt, dann gehen wir alle drei ins Kino. Ja,
super.
Sehr gut, okay.
Mit ähnlichen Szenen
wäre wie bei Sense8 am Ende.
Wie viel Angst hattet ihr eigentlich vor der Frage? War die schwierig?
Das war die, wo ich als Einzige sofort wusste,
wer ich auch. Ich wusste Beckys Antwort auf jeden Fall auch sofort.
Ich wusste Beckys Antwort auch sofort und habe mich dann entschlossen, einfach meinem Herzen zu folgen.
Ja, ich habe scheinbar schon öfter davon erzählt,
Punkt
wie toll Sandra Hüller ist. Ich habe einfach alle meine Argumente schon bei der Second Unit on Location immer rausgehauen.
Ach. Und ich wollte auch nicht mich beeilen und Sandra Hüller vor Becky als Antwort geben.
Das wäre es gewesen, ne?
Das habe ich mir wirklich.
Naja, aber ich glaube, Becky hätte es dann auch mit der zweiten Antwort sehr weit gebracht. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass da an dieser Stelle nur eine Antwort rausgeht.
Aber gegen Sandra Hüller zu argumentieren, wäre mir schon sehr schwer gefallen.
Auch das ist Cinematic Smash Brothers, dass man hier manchmal in Situationen reingerät und sagt, ja,
wie soll ich da denn jetzt gegen... Wir mussten ja heute auch schon gegen Call Me By Your Name argumentieren.
Ja. Es tut mir auch an dieser Stelle leid. Ich mache einfach mal weiter mit der vierten Runde. Was haltet ihr davon?
Yes.
Round 4. Fight.
Stichwort Deutsch. Wir waren ja gerade schon beim deutschen Film und bei deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen. Finde ich, können wir gleich weitermachen. Also anders aber auch. Und zwar ist es ja so, dass bei vielen Filmen, die nicht aus Deutschland kommen, aber dann irgendwann in Deutschland laufen, so diese Übersetzungsleistung manchmal ziemlich krass nach hinten losgeht. Jetzt läuft auch, glaube ich, relativ bald an der wunderbare Film, der im Deutschen heißt Don't Worry, Weglaufen geht nicht. Und zwar mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Eigentlich ein netter Film, aber...
Ist es ein Hochzeitsfilm?
Nee, das ist so ein Biopic und der heißt im Original halt Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Und ich weiß nicht, warum er ihn nur halb eingedeutscht hat, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Denn ich habe mir das als Anlass genommen und eine Frage von Jan Thiessen rausgesucht, der euch fragt, welcher Film hat auf Deutsch denn einen besseren Titel als in der Originalsprache? Und ich glaube, wir fangen bei Becky wieder an. Becky, was hast du da für uns im Angebot?
Ja, es gibt wenig Filme, auf die das zutrifft, aber es gibt sie. Richtig toll an dieser Stelle ist Gottes Werk und Teufels Beitrag im englischen Original The Cider House Rules. Das Tolle an diesem Satz als Titel ist, dass man im Laufe des Films versteht, dass er was ganz anderes meint, als man am Anfang des Films denkt. Also am Anfang denkt man, Gottes Werk sind Geburten und Teufels Beitrag sind Abtreibungen. So, aber dem ist halt nicht so, sondern es geben nur so die christlichen Strukturen vor, in denen dieses Waisenhaus steht. Christliche Strukturen, Gott, da haben wir auch schon die erste Verknüpfung. Tatsächlich sagt Dr. Larch halt, es ist sowohl Gottes Werk, Kinder auf die Welt zu bringen, als auch Müttern ihre Selbstbestimmung zu erhalten und Abtreibung vorzunehmen, in einer Zeit, in der das eigentlich noch nicht legal war. Und das ist genau die Erkenntnis, die unser Protagonist Homer im Laufe des Films durchmacht. Genau diese Erkenntnis. Dabei begleiten wir ihn und dementsprechend repräsentiert der Titel halt perfekt den Kern der Aussage und der Handlung des Films so. Was ich noch spannend finde, ist, dass Irving, der das Buch und auch das Drehbuch geschrieben hat, selbst ein bisschen Deutsch kann und sagt, also er liebt seinen englischen Titel, aber wenn er sich recht überlegt, ist The Cider House Rules, mag er den Gast deshalb so gerne, weil er das Wort irgendwie so schön findet, aber nicht, weil es den Film besser repräsentieren würde als Gottes Werk und Teufels Beitrag. Also er war zufrieden mit diesem Titel, mit dieser Wahl. Der wurde dann auch im Französischen übernommen. Also auf Französisch übersetzt natürlich. Und was man zusätzlich noch sagen kann, ist, The Cider House Rules, die repräsentieren halt eigentlich nur so richtig die Hälfte des Films, nämlich den Strang der Handlung, der auf der Apfelplantage stattfindet und nicht den Strang, der im Waisenhaus stattfindet. Wohingegen eben das Thema Abtreibung, das ist, was die beiden Stränge miteinander verbindet. Und wenn wir noch ein bisschen in die philosophische Richtung gehen wollen, also unser Hauptcharakter heißt Homer. Das ist natürlich in diesem Fall auch ein sprechender Name, der was mit Homer, dem griechischen Autor, zu tun hat. Und Homer und seine Philosophie und Geschichtsschreibung sind unter anderem dafür verantwortlich, so dass er die Frage verhandelt, wie eigentlich Götter zu bestimmen sind und zu charakterisieren. Und das passt natürlich zu dem Homer in unserem Film auch ziemlich gut. Und dementsprechend ist dieser Titel, der eben dieses Gottes Werk und Teufels Beitrag aufmacht, ganz wunderbar passend für diesen Film.
Dankeschön, Becky. Dann geht's mit Steve weiter.
Ich habe mir den wundervollen Film ausgesucht, der im Englischen da heißt What We Do in the Shadows. Der deutsche Titel ist Fünf Zimmer, Küche, Sarg. Es geht um eine Vampir-WG. Ganz, ganz, ganz großartig. Und ist auch schon genau der Punkt, an dem ich sage, deswegen passt der deutsche Titel halt einfach hier so wie Arsch auf Eimer, weil er uns halt vom Titel her schon sagt, was wir in dem Film zu erwarten haben. Er nimmt so ein bisschen dieses deutsche Zwei-Zimmer-Küche-Bad so ein bisschen auf die Schippe humoristisch und macht halt fünf Zimmer draus und macht halt den Sarg am Ende raus. Und das passt halt einfach viel mehr als dieser, wie ich finde, ziemlich generische Titel, was wir so im Dunkeln tun. Ich meine, gut, das ist zuletzt auch irgendwie auf die Vampire zurückschließen, aber bereitet uns nicht so richtig darauf vor, was uns in dem Film erwartet. Nämlich einfach eine Vampir-Komödie über eine Vampir-WG. Das ist einfach schon so eine abwegige, so eine abwegige Idee. Das ist einfach auch so ein, im Deutschen dann einfach diesen eigentlich bescheuerten Titel irgendwie ziemlich rechtfertigt, weil der Film auch einfach so schön bescheuert ist. Und deswegen finde ich, dass der deutsche Titel hier auf jeden Fall viel, viel besser passt als Was wir im Dunkeln tun. Das ist so, also es bringt halt dieses den Humor des Films gar nicht so wirklich wieder und deswegen ist da der deutsche Titel besser.
Alles klar, Diana.
Ja, ich habe mir den deutschen Filmtitel Das Schicksal ist ein mieser Verräter ausgesucht, der im englischen Original The Fault in Our Stars heißt. Ja, genau. Also ich finde The Fault in Our Stars, keine Ahnung, was das irgendwie so richtig bedeutet. Die Schuld in unseren Sternen, weiß ich nicht. Der Film an sich handelt von zwei Jugendlichen, die beide an Krebs erkrankt sind. Der Film ist super traurig. Ich werde den jetzt auch mal nicht spoilern irgendwie. Aber die beiden machen viel miteinander mit und der geht auch traurig aus. Und ich finde, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, bringt es so krass auf den Punkt. In dem Moment, wo du dich verliebst und dann auch unter so einen Bedingungen vielleicht, glaubst du vielleicht doch ein bisschen an, man trifft sich aus einem gewissen Grund, das Schicksal verbindet einen und man legt, vor allem wenn man dann auch so krank ist, vielleicht auch neue Hoffnungen und Sehnsüchte in so eine Beziehung, obwohl man vielleicht weiß, dass man vielleicht gar nicht so viel Zeit hat, aber trotzdem keimt da was auf und dann schlägt das Schicksal zu, weil das Schicksal ist nämlich nicht dein Freund oder jemand, der dir zugetan ist oder der dich auserwählt, sondern er ist einfach ein mieser Verräter und das bringt das so auf den Punkt und auch was in dem Film passiert, viel, 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 viel besser als The Fault in Our Stars, die Schuld in unseren Sternen und ja, deswegen finde ich, der deutsche Titel ist hier um einiges besser, emotionaler, intensiver und bringt es so krass auf diesen Kern und es ist so eine wahre Aussage an der Stelle.
Okay. Ihr dürft.
Gut. Gottes Werk und Teufels Beitrag. Wo ist der Teufels Beitrag an der Stelle? Mhm.
Der Teufelsbeitrag sind sozusagen die gesellschaftlichen Umstände, die es nicht möglich machen, Gottes Werk umzusetzen. Also in diesem Fall sowohl Leben auf die Welt zu bringen, als auch den Müttern die Selbstbestimmung und die Eigenverantwortung für ihren Körper zu ermöglichen.
Also ich finde den Filmtitel gut, aber mir ist einfach zu kryptisch. Mir bringt das nicht genug auf den Punkt. Mir gibt er keinen klaren, wenn man sagen, das ist ein Filmtitel, dann muss der mir sofort was geben, wo ich weiß, was ist der Kern oder was ist diese eine Essenz, die da rauskommt. Mir ist es zu kompliziert und zu kryptisch, als dass ich, wenn ich das höre, wirklich dann sofort diesen Film vor Augen sehe und weiß, was passiert mit all seinen Charakteren, mit all seinen Botschaften, mit all seinen Inhalten, die ich großartig finde. Aber das könnte auch irgendwas anders sein. Das könnte auch ein Film über einen Pfarrer sein. Oder das könnte auch ein Film über, also mir trifft es den Kern einfach nicht genug.
Also ich glaube, dann haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansichten davon, was ein guter Filmtitel ist. Das hatten wir ja auch schon mal, als wir gute Filmposter diskutiert haben. Also ich finde, ein guter Filmtitel soll noch nicht alles verraten und soll im Laufe des Filmguckens sich vielleicht auch erst so richtig erschließen. Und natürlich soll er mir Lust machen, den Film zu gucken. Aber das kann er nicht nur, indem er genau mir schon vor Augen führt, was das für ein Film ist, sondern Gottes Werk und Teufels Beitrag ist für mich ein Satz, der mir schon unglaubliche Lust auf einen Film macht. Und also ich meine, der ist auch, klingt auch gut, ist vom Versmaß gut, ja, also ist irgendwie so ein schöner, trochäischer Vierheber, wohingegen irgendwie Das Schicksal ist ein mieser Verräter, da wird irgendwie das Versmaß durchbrochen, das ist irgendwie kein Satz, der sich so gut sagt und gut im Kopf bleibt. So.
Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Ja, aber da wird das Versmaß durchbrochen, das gefällt mir nicht.
Das klingt halt so, als ob ihn irgendwie so ein 15-Jähriger gemacht hätte, den Titel. Das Schicksal ist voll der miese Verräter.
Aber er ist kein Alter am Ende. Mäßig. Also nein.
Nee, das nicht. Aber ich finde dieses Wort mies, ich finde.
Ja, aber trifft es mies das nicht tief im Kern? Wie mies ist das? Also wie, das ist ja nicht das Schicksal ist ein unfairer Verräter. Das Schicksal ist ungerecht so, sondern es ist einfach mies. Es ist einfach mies, was passiert, wenn du krank bist und die Geschichte dann traurig ausgeht. Und mies ist das einfach das passendste Wort.
Ja, aber tatsächlich. Und auch die Aussage dieses Films ist ja nicht nur, dass das Schicksal mies ist, sondern die Aussage des Films ist, das Schicksal ist mies und trotzdem können wir damit irgendwie umgehen und es schaffen, die Zeit, die wir haben, zu nutzen. Und dieser Titel The Fountain of Stars, du sagst jetzt, du kannst dir nicht vorstellen, was das ist natürlich ein Zitat. Ja, das zitiert Shakespeare, Julius Caesar, und dort sagt halt Caesar zu Brutus, The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. So, und diese, wenn man diesen Verweis sich anguckt, dann ist es halt so krass, weil es beide Seiten der Aussage des Films trifft. Also sowohl dieses wir als Underlings, wir können vielleicht das Schicksal nicht ändern, aber wir können irgendwie noch was draus machen. Und noch ein letzter Satz, dann darfst du reagieren. Ich finde halt Star-Crossed Lovers, das ist doch das, was die beiden da sind, ja? Und da haben wir die Star auch noch mal als Motiv irgendwie. Also ich finde nicht, dass The Fountain of Stars den Kern dieses Films nicht trifft. Im Gegenteil, ich finde, er trifft ihn besser, weil er beide Facetten trifft.
Also das waren jetzt ziemlich viele Argumente auf einmal. Ich steig noch mal vorne bei dir an. Der Film geht ja, natürlich ist die Botschaft nicht, dass das Schicksal nur ein mieser Verräter ist. Natürlich gibt's auch noch einen lebensbejahenden Aspekt. Aber der Film heißt ja nicht, das Leben ist ein mieser Verräter, sondern das Schicksal. Und in dem Moment führt das Schicksal die beiden zusammen und die haben Hoffnung an ihrem Punkt und dann fühlen sie sich verraten, weil es einfach mies ist. Und das heißt nicht, dass das Leben und das keine lebensbejahende Botschaft ist, sondern es konzentriert sich einfach auf diesen einen Aspekt. Wenn du denkst, das Schicksal trifft dich und es ist was Positives, dann kann das Schicksal dich immer noch genauso mies verraten. Und deswegen finde ich, passt der Titel super.
Ich sage auch nicht, dass er nicht passt. Ich sage nur, der Englische passt besser.
Nein.
What We Do in the Shadows. Hm. Du sagst, es ist eine Vampirkomödie. Eigentlich ist es ja aber eine Mockumentary. Und ich finde, der Titel What We Do in the Shadows zeichnet sich halt dadurch aus, dass er halt auch gleichzeitig der Titel einer Dokumentation sein könnte. Und nicht nur, also genau dieser Dokumentation, die halt vorgegeben wird, dort zu drehen. Und der spielt halt auch so mit dem Unterschied zwischen dem Selbstverständnis dieser Vampire, die wir da kennenlernen, und dem, was tatsächlich sich abbildet. So, die denken halt, krass, da macht jemand eine Doku über uns, weil What We Do in the Shadows, also was wir so in den Schatten machen, das ist so krass, dass irgendwelche Leute eine Doku drüber machen wollen und gehen da irgendwie durch die Stadt und es wird irgendwie klar, dass sie aber eigentlich voll die Außenseiter sind und das alles nicht so cool ist, wie sie sich's vorgestellt haben. So. Und aber dieses What We Do in the Shadows ist halt so krass, dieses Selbstverständnis, was am Ende irgendwie nicht zutrifft.
Gut, du sagst, der englische Titel wäre ein guter Titel für eine Dokumentation.
Die dort gedreht wird.
Ja, ja. Aber wenn es ein deutsches Filmteam gedreht hätte, rate mal, was die der Dokumentation für einen Titel gegeben hätten. Nämlich genauso einen, auf den die Deutschen halt kennen. Nämlich dieses Zwei-Zimmer-Küche, Blödsinn.
Fünf-Zimmer-Küche,
Sarg halt in dem Fall. Weil es halt auf die deutschen Empfindlichkeiten da so ein bisschen eingeht. Und deswegen fürs deutsche Publikum finde ich einfach, dass der Film das da einfach besser macht. Und der englische Titel, ihr redet beide auch immer davon, dass man den Filmtitel auch erst immer so richtig einordnen kann, wenn man den Film irgendwie gesehen hat. Ja, also die machen ja beide erst so richtig Sinn am Ende des Films. Während mein Titel wiederum halt das so ein bisschen beschreibt, was der Film halt auch tatsächlich ist und was einen so ein bisschen erwartet. Ja?
Aber das macht meiner definitiv auch. Also da kriegst du ja dann schon einen Eindruck davon, dass das jetzt irgendwie kein IG-Byte-Rom-Com-Film ist.
Ja, das spoilert den Film sogar ein bisschen.
Ja, spoilen ist ja ein großes Wort. Also ich war trotzdem überrascht, wie der Film sich entwickelt und was alles so passiert. Also ich finde, der Film spoilert gar nicht. Aber wenn die Prämisse ist, dass sich zwei krebskranke Jugendliche treffen, dann ist ja relativ klar, dass das jetzt nicht so riesengroß IG-Byte ist. Und man muss den Film nicht gesehen haben, um zu spüren, dass dieser Filmtitel ganz viel Wahrheit enthält und auch eine große Emotion schon bereitstellt. Und dann weiß ich einfach, was mich erwartet. Ein emotionaler Film, bei dem ich auf jeden Fall anfange zu schluchzen und zu weinen, ohne genau zu wissen, was passiert. Und ich finde, Fünfzimmer, Küche, Bad, Sarg, das ist mir einfach so generisch aneinandergereiht. Was haben wir jetzt für Substantive, die für Wohnung passen? Und da machen wir noch ein Vampir-Substantiv dran. Und das sagt mir noch nicht irgendwie, was, worum geht's hier wirklich so überhaupt?
Ich finde halt auch, das Tolle an diesem Film ist, also den ich ganz großartig finde, ist ja, dass er eben nicht nur lustig bleibt, sondern dass der eine tiefe melancholische Seite auch mit sich bringt, dass die Vampire echt extreme Außenseiter sind und irgendwie dabei zugucken müssen, wie ihre Freunde älter werden und sie selber nicht und dass sie das immer irgendwie versuchen, so lustig aufzunehmen, aber am Ende ist das alles gar nicht so lustig. Und natürlich,
ich habe schon sehr lustig.
Aber ich dachte, der Film ist viel lustiger, als ich nur den deutschen Filmtitel gehört habe. Also ich habe den Englisch gar nicht gekannt. Ich habe das gedacht, weil ich, ach, guckst du mal einen lustigen Vampirfilm? Dann gucke ich das und dann wegen diesem Titel und dann war ich doch sehr ernüchtert, weil ich nämlich was richtig Lustiges gucken wollte und war dann doch ein bisschen.
Der ist zum Brüllen verwundert. Komisch. Also
der, natürlich ist ja, der komisch, komisch, aber der hat seine Komik in der Tragik. Ja, das ist ja schon sehr tragikomisch. Das ist jetzt nicht irgendwie Ben Stiller, der sich eine Verkleidung anzieht oder so. Und so klingt der Filmtitel aber eher. Hm. Also ich finde, der wird dem nicht gerecht.
Hm. Ich will auch nicht Korinthen kackern, aber also ich habe mehr als 5 Zimmer gezählt, als ich jetzt so den Film geguckt habe. Ich habe natürlich extra unter diesem Fokus ihn mir angeguckt, aber das ist wahrscheinlich ein
Kleckies Level 2.
Ja, wo ist denn in deinem Film Gott? Spielt er denn da auch mit? Könnte ich jetzt genauso sagen.
Spielt eine große Rolle. Ja, aber ich finde Gottes Werk und Teufels Beitrag klingt wirklich wie ein Kirchenfilm, wo es darum geht, dass ein Priester mit sich selber hadert und einen Schicksalsschlag erlebt und dann nicht weiß, ist das jetzt Gott gewesen oder war das der Teufel oder wie kommt alles zusammen? Ich finde, das hat nicht viel mit dem Film an sich
zu tun. Ja, aber zu denken, dass es bei Gott nur um Priester geht, ist halt auch.
Mir wird es halt suggeriert. Und wenn ich das in den Titel schreibe, dann muss also mir ja klar sein, was Leute assoziieren oder mit welchen Gedanken das korreliert. So. Und das
Mann, wo holt ihr die Energie her? Ich versinke hier bei der Hitze in meinem Sessel. Ich höre euch gespannt zu und wundere mich.
Tolle dass Filme. Da noch
so gekämpft werden kann.
Großartige Titel.
Jetzt muss ich wieder wach werden. Also. Ihr habt alle sehr, sehr gut angefangen. Ihr habt alle sehr unterschiedlich sehr schöne Plädoyers gehalten. Mal ging es um, bei Steve war das zum Beispiel auch im Konter immer wieder zu hören, naja, der Titel soll ja anregen, den Film zu gucken und deshalb guter Titel, passt auf Inhalt. Also dieses Aushängeschild für das, was das eigentliche Produkt sein soll. Becky und Diana haben wunderbar leidenschaftliche Plädoyers für das Leben, das Schicksal und die Liebe und das Ganze drumherum gegeben.
Cäsar.
Bieten die Filme auch an.
Ja, Becky hat auch wieder fantastische Hausaufgaben gemacht, indem sie in der Lage war, irgendwie Zitate um sich zu feuern, die irgendwie Cäsar schon geäußert hat und damit Diana aushebelt. Es ging
nicht der Echte. In Shakespeare hat er das nur geäußert.
Entschuldigung. Bis Shakespeare bin ich schon gar nicht mehr gekommen. Ich habe hier auch nur mitschreiben müssen. Aber ja, ich pick mir jetzt einfach mal den Gewinner bzw. die Gewinnerin raus und ich mach's mir vielleicht auch ein bisschen leicht. Ich habe das Gefühl, Becky, dass bei dir das Gesamtpaket wieder sehr, sehr gut war, aber als du angefangen hast, über den Klang des Titels und über die Poesie dahinter und wie das Ganze auch noch reimisch und im Versmaß zu deuten ist, da hast du mich schon gewonnen. Da ist das Herz bei mir aufgegangen, weil ich dachte, okay, die treibt das jetzt hier wirklich bis zum bitteren Ende, wenn sie schon so weit geht, dass sie sagt, der Klang des deutschen Titels ist entscheidend. Das war großes, großes Kino und sehr, sehr großes cineastisches Smashen an dieser Stelle. Deswegen geht der Punkt, trotz Kopfschütteln von Diana, die Einwände hat, er geht an Becky. Manchmal hilft viel dann doch auch viel. Nicht immer, aber an dieser Stelle fand ich das schon sehr gut. Vielleicht bin ich da der Einzige, ich werde auch schon mit Dingen beworfen. Aber es ist ja noch alles möglich, ne? Diana, Steve, ihr seid noch wach.
Kommt meine Runde.
Jetzt kommt die Runde, würde ich sagen. Jetzt kommt nämlich die letzte Runde. Ich drücke den entsprechenden Knopf. Ihr fahr mal ab.
Round 5. Fight.
So. Becky, du bist ja auch noch dabei, ne? Nicht falsch verstehen. Also du musst auch noch hier wach sein.
Hab ich und, vor.
Sehr gut. Denn es kommt zur fünften Runde, zur fünften Frage. Wir sind im August. Ich habe jetzt einfach mal den August zum Mission Impossible Monat ausgerufen, denn Mission Impossible Fallout ist ein fantastischer Actionfilm, der ich könnte schon wieder ins Schwärmen kommen, aber darum soll es ja gar nicht gehen an dieser Stelle. Aber ich bin
zwei Personen an diesem Tisch schon mal gemacht in einem Podcast.
Ja, ich könnte aber noch 3 Stunden mehr machen. Es geht aber um folgende Frage. Also, ne, Mission Impossible läuft ja im Kino und begeistert nicht nur mich. Da, finde ich, sollten wir mal darüber philosophieren. Wer ist eigentlich das beste Teammitglied? Also jetzt nicht in der Crew und hinter der Kamera, sondern in diesem Film, in den Handlungen, geht's ja immer um Geheimagenten-Teams. Wer ist das beste Teammitglied in James einem Bond. Mission Impossible-Film? Da kommt ja noch was hinterher, schönes Fräulein. Ruhe da auf deinen billigen Plätzen. Also, das beste Teammitglied in einem Mission Impossible-Film, Steve, du darfst anfangen.
Das beste Teammitglied aus allen Mission Impossible Filmen ist ganz klar Benji Dunn. Unser IT-Experte im Team, ja. Warum ist er das beste Teammitglied? Das kann ich euch sehr gerne. Das kann ich euch sehr gerne erzählen. Wir sprechen über Team, ne? Wer gibt dem Team am meisten? Und da finde ich, ist er der Beste, weil er die ganze Zeit zu Ethan Hunt hält. Er fängt ja an, als ganz normaler IT-Spezialist, der immer nur im Van rumsitzt, ja, und entwickelt sich dann im Laufe der Serie zum Field Agent, der halt auch mit rausgeht, der sich dann auch mal die Masken überstreift, und der halt immer da ist fürs Team, ja. Er sitzt im 5. Teil, glaube ich, sitzt er die erste halbe Stunde nur in den CIA-Headquarters rum und muss Lügendetektor-Tests bestehen, nur um Ethan Hunt irgendwie nicht auffliegen zu lassen. Er tut einfach alles für sein Team. Es gibt auch eine Stelle, in dem Ethan Hunt ihn wegschicken will, ja, weil er nicht will, dass er mit reingezogen wird in seine ganzen Verstrickungen. Und da sagt er, nein, so läuft es nicht. Ich bin dein Freund, ich gehöre zum Team und deswegen mache ich jetzt hier weiter. Und er ist einfach immer gewillt, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Er bekommt auch immer mehr Relevanz im Laufe der Filme. Er ist immer der beste Teamplayer und deswegen ist er das beste Teammitglied. Und er ist außerdem noch der Charakter, mit dem sich der Zuschauer am besten identifizieren kann. Weil wir sehen es eigentlich immer so, wie Benji das sieht. Er ist immer so, er steht auch immer vor Ethan Hunt und denkt sich, oh Gott, was macht der Typ eigentlich da und wie geht es überhaupt? Und so geht es dir als Zuschauer ja eigentlich auch. Und deswegen repräsentiert er so ein bisschen auch den Zuschauer und ist, wie gesagt, derjenige, der für meine Begriffe immer am meisten gewillt ist, diese verrückten Sachen da einzugehen. Ja.
Tja, dann ist Diana dran.
Also, wer ist das beste Teammitglied in allen Mission Impossible-Filmen? Ethan Hunt. Und nicht, weil er so super sexy ist, so, ne? Sondern, also, ich hab das unter dem Aspekt beurteilt, wer sorgt dafür, dass dieses Team am erfolgreichsten ist. Klar brauchst du viele verschiedene Teammitglieder, damit du eine impossible Mission abschließen kannst. Aber wer sorgt dafür, dass das wirklich alles funktioniert? Und wir haben ja Ethan Hunt, der mit einer unglaublichen Körperlichkeit die verschiedensten Situationen meistern kann. Wir haben Ethan Hunt, der mega smart ist, dem immer eine Lösung auf verschiedene Probleme einfällt, der einen großen Überblick über alles hat, der auch unglaublich viele verschiedene Skills hat, der kann ewig tauchen, der ist super mutig, der begibt sich in die Situation rein, er ist auch nicht zu emotional involviert, also er kann seine Sache schon durchziehen, selbst wenn seine Ehefrau da irgendwie mit drinne hängt, behält er die Mission im Auge und bringt die zum Erfolg. Er ist in der Lage, mit den anderen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und die dazu zu bringen, dass jeder seinen Teil tut, damit die Mission erfolgreich ist. Er lässt sich nicht abhalten, er ist furchtfrei, er gibt immer sein Bestes, er geht an seine Grenzen und er sorgt einfach dafür, dass die Missions abgeschlossen und erfolgreich sind, und ohne ihn wären die ein oder anderen Missions überhaupt nicht funktioniert und die Teammitglieder hätten auch gar nichts zu tun gehabt, weil ohne ihn würde es ja alles gar nicht so weit gekommen sein. Und das andere Ding ist, wenn es eine brenzliche Situation gibt, auf die wirklich schnell reagiert werden muss, weiß Ethan Hunt, was zu tun ist. Er kann halt nicht nur gut planen und alles gut umsetzen, sondern er kann sich auch kurzfristig mit den Dingen auseinandersetzen und stützt sich dann wagemutig in den Lösungsplan. Deswegen ist für mich Ethan Hunt das beste Mission Impossible-Mitglied und er ist super sexy.
Oh, das muss ich noch aufschreiben. Sexy, alles klar.
Obwohl er das auch nicht braucht, um der beste Mission Impossible-Team-Mensch zu sein.
Becky, deine Antwort. Mhm.
Also nur, weil wir jetzt schon mehrfach über alle Mission Impossible-Filme geredet haben. Es geht darum, wer ist das beste Teammitglied in einem Mission Impossible-Film. Und das ist für mich eindeutig Jane Carter. Jane Carter ist in ihren 20ern und hat es trotzdem schon geschafft, Teamleaderin von einem Team zu werden. Das heißt, sie muss also in der Ausbildung eine ziemlich gute Performance hingelegt haben. So. Dann ist sie meine Frau bei Mission Impossible, die nicht nur irgendwie als Eye Candy und Love Interest für Ethan da ist, sondern die selbst aktiv Rollen, also auch im wahrsten Sinne des Wortes, Rollen spielt in dieser Team-Action, die als echtes Teammitglied agiert. Und das Tolle an ihr eben mit dieser Geschichte mit der Teamleaderin, also sie war halt mal Teamleaderin. Ihr Auftrag ist gescheitert, ihr Freund ist gestorben und nun ordnet sie sich quasi bedingungslos einem neuen Team unter, ohne jemals irgendwie darauf zu beharren, dass sie ja schon mal viel höher in der Hierarchie war und dass sie irgendwie da wieder hin zurück wäre. Also sie macht nie einen auf Teamleaderin, sondern stellt sich komplett mit ihrem Können in den Dienst dieses Teams und lässt dabei auch nicht ihre Rachegedanken überhand gewinnen, die immer mal wieder zwischendurch da sind und die Missionen gefährden könnten. Und was ich noch einen ziemlich wichtigen Punkt finde, ist, sie ist eine der wenigen bei allen Mission Impossible Filmen, bei denen ich das Gefühl habe, die kann wirklich Ethan Hunts Gefühlslagen nachvollziehen. Und es ist so wichtig, dass es im Team eine Person gibt, die das kann, mit der Ethan Hunt zwischendurch mal über sein kompliziertes Leben mit Frauen, die er liebt, aber die er nicht haben kann, weil das viel zu gefährlich wäre und was nicht alles. Das beschäftigt ihn natürlich alles ziemlich viel. Und dass es eine Person gibt, mit der er darüber reden kann und die das nachvollziehen kann, weil ihr Mann zum Beispiel oder ihr Freund gestorben ist bei einem Einsatz. Das ist essentiell und deshalb ist sie das beste Teammitglied.
Na, dann leg mal los.
Okay. Ich komme erstmal zu Diana, weil die hat sich jetzt hier die obvious answer irgendwie rausgesucht, ja. Das stimmt natürlich alles, was du da sagst. Ja, natürlich ist er der Stärkste und der Mutigste und überhaupt und alles. Nur ist ja die Frage nach dem besten Teammitglied. Und Ethan Hunt würde, wenn er das denn könnte, jede einzelne Mission alleine durchziehen.
Ja, du brauchst auch aber auch ein Team. Und er ist Teil des Teams.
Er leitet das Team. Genau, er braucht es. Aber
er macht die harten Jobs.
Aber er ist von seiner Einstellung her einfach so drauf, dass er am liebsten eigentlich ohne Team das Ganze.
Das stimmt nicht. Dafür arbeiten die viel zu sehr zusammen. Also er ist ja immer in dem Austausch mit den anderen. Er ruft Benji an, wenn irgendwas ist, weil er ihn als Teammitglied auch wahrnimmt. Er braucht seinen Support. Aber es ist ja nicht, dass er einen auf James Bond Alleingang und nur die Schneckis flachlegt oder so.
In Rogue Nation gibt es einfach einen Punkt, wo er einfach sagt, ey, ich will nicht, dass hier noch irgendjemand mit reingezogen wird, ich mache das jetzt selber. Ich nehme das selber auf meine Schultern und versuche das jetzt größenwahnsinnig alleine durchzuziehen.
Ja, aber das war eher die Angst um die anderen, nicht der Größenwahnsinn.
Ja, und apropos die Angst um die anderen. Du sagst irgendwie, er hat immer die Mission im Blick. Das kann man ja nur auch nicht sagen. Das haben wir bei Fallout jetzt auch anders erlebt, dass es nicht immer die Mission ist.
Aber hat er seine Mission erfolgreich abgeschlossen oder nicht?
Weil da ein paar andere Leute noch im Team waren.
Also ich finde, jedes von euren, die ihr rausgepickt habt, könnte ohne anderes durch irgendwen ersetzt werden, der diese Rolle dann auch einnimmt. Es gibt noch ganz viele verrückte Computer-Nerds, die diesen Teil der Teamaufgabe ablösen könnten. Und bei deiner Wahl, Becky, ich finde, die hat einfach viel zu wenig gemacht, als dass sie jetzt so wichtig wäre für das Team. Klar, ja, mit Ethan, aber was hat sie denn jetzt für das Mission Impossible Team gemacht, dass sie so unersetzbar ist oder das beste Teammitglied? Wenn ich mir Ethan angucke, der ist einfach das große Gesamtpaket und ohne den, wie soll das funktionieren? Also, und er ist am wichtigsten für dieses Team, weil sonst Mission nicht, Mission richtig Impossible nicht erledigt.
Aber es geht ja hier um das beste Teammitglied heißt ja, wer ist der beste Teamplayer?
Nee, für mich ist es tatsächlich, wer ist am wichtigsten im Mission Impossible Team? Also nicht, wer ist der beste Teamplayer im Mission Impossible Team, sondern wer ist am wichtigsten in diesem Team?
Die Frage heißt aber,
wer
ist das beste Teammitglied?
Wer, genau. Also denn ich sehe das aus einer Performance-Sicht. Wer performt am besten im Mission Impossible Team? Nicht, wer ist der beste Teamplayer oder wer kümmert sich am besten um die anderen oder wer steht immer zu Ethan Hunt? Das war nicht die Frage.
Ja gut, aber da sind die Filme ja so ausgelegt, dass sich die Frage ja eigentlich bei der Auslegung eigentlich erübrigt hätte, weil natürlich ist Ethan Hunt der da am meisten bringt. Ja, darum geht's ja nicht. Das wissen wir, das wussten wir ja schon, bevor wir den ersten Mission Impossible Film überhaupt gesehen haben, wussten wir, dass Tom Cruise ja einfach der Star ist und der
deswegen
ist der
deswegen ist das ja auch meine Antwort gewesen.
Aber wir haben zum Beispiel den zweiten Teil, in dem man das Gefühl hat, es geht einen ganzen Film nur darum, wie geil Ethan Hunt ist und wie großartig er ist und nie darum, was er für ein großartiger Teamplayer ist.
Ja, also, aber da war auch noch nicht viel Team am Start.
Es geht halt, darum, dass der beste Mann nicht unbedingt das beste Team mitbringt.
Ja, aber so richtig teammäßig wurde das ja auch erst in den späteren Teilen und da hat man dann auch gesehen, dass er das Team gut zusammenhält, weiß, was die einzelnen Teammitglieder können, die dann quasi auch zur Mission an die richtige Stelle tut, denen erklärt, was passiert und sich auch immer wieder in Kombination mit den anderen irgendwie verhält. In den ersten zwei Teilen war ja kaum Team. Da können wir jetzt nicht sagen, wer war da am besten im Team. Es gab kein Team, es gab nur Ethan Hunt. Aber als dann die Teams dazu kamen, ist er ja immer noch der Beste gewesen. Ja, also ist ja keiner gekommen, der ihm da wirklich, man sagt.
Ich finde halt, er macht Dinge fürs Team. Aber dass er wirklich Dinge im Team tut. So, ja, das finde ich, find ich.
Die machen ja kein Team-Event. Die retten da die scheiß Welt. Das ist ja nicht, wer hat den besten Gartensalat beim Team-Event mitgebracht? Oder wer fragt jeden Tag, wie es am besten geht? Sondern wer ist in diesem Team am besten?
Schreibe ich auf, ist für nichts.
Ich kann nichts dafür, dass Ethan Hunt die obvieste Antwort ist. Aber Ethan Hunt ist die beste Antwort. Und ich sehe nicht, wo einer von den anderen Teammitgliedern quasi ohne Ethan Hunt überhaupt eine Mission zum Erfolg führen könnte.
Also ich würde auch noch gerne was gegen Benji sagen.
Ich würde auch gerne noch was dann zu Jane gleich sagen, aber
Das Ding ist, Benji ist halt eigentlich immer nur so gut wie die Technik, die er bedient und mitbringt. Also im Prinzip ist eigentlich die Technik das Teammitglied und wird nur bedient von Benji. Das finde ich halt, macht ihn jetzt nicht gerade zum besten Teammitglied.
Aber es muss ja auch jemanden geben, der die Technik bedienen kann.
Ja, natürlich, aber das macht ihn halt austauschbar an der Stelle. Und dann kommt noch hinzu, wenn er im Field-Einsatz ist, der hat ständig Angst. Ne, hier habe ich da Kreml gehört. Huiuiuiui. Und gefährdet Aktionen, weil er im falschen Zeitpunkt mit Ethan über irgendwas reden will. Da stehen die da vor der Kamera und plötzlich ist er in der Kamera zu sehen, die eigentlich den Hintergrund abfilmen sollte und so. Das sind halt alles so Dinge, die passieren, Benji. Die nimmt man ihm nicht übel. Da stimme ich dir voll zu.
Er ist nicht perfekt.
Weil man
ihn
total sympathisch findet. Aber er gefährdet Aktionen und das.
Ja gut, das macht Ethan ja auch ständig. Ne?
Und dann, so, weißt du, so Witze wie Uranus. Da kam ja Anus drin vor. Also lustig ist das auch so eine Sache mit Benji.
Ja gut, die besten Teammitglieder sind jetzt nicht zwangsläufig auch die besten Komiker. Ja, also das finde ich jetzt kein gutes Argument. Aber kommen wir nochmal zur Jane Carter. Wenn sie jetzt so, ja so, ach so, das tolle Mission Impossible Teammitglied ist, warum haben wir sie eigentlich nur in einem einzigen Film gesehen?
Ja, und die alle gute, haben sich
und die
beschwert,
und die gute Elsa wieder dabei. Und die gute Elsa haben wir jetzt schon in zwei Filmen gesehen.
Ja,
also
die Rolle kann ja nichts dafür, dass die Schauspielerin sich dagegen entscheidet, die nochmal zu spielen. Ja, gut, sie wollten sie ja nochmal haben.
Aber wir reden ja nicht über die Schauspielerin, wir reden um die Figur.
Und die Macher des Films wollten sie nochmal haben und sie hat sich halt dafür entschieden, lieber diesen komischen Warcraft-Film zu machen.
Aber da kann ja jemand anders darüber besetzen können. Jane Carter hätte ja auch durch jemand anders besetzt werden können.
Nein.
Wenn sie so ein tolles Teammitglied hier angeblich sein soll.
Ja, du würdest Ethan Hunt auch nicht mit jemand anderem besetzen.
Mit Max Riemel vielleicht?
Wenn Tom Cruise jetzt sagt, er lässt es lieber.
Soll ich jetzt bei der anderen Frage mit Max Riemel jetzt noch nachträglich Punkte ändern, weil du sagst, der wird jetzt auch noch bei Mission Impossible mitspielen? Und
nein, das war alles so, wie es war.
Okay. Heiß. Ja. Ach, meine Güte. Meine Güte, wurde da gekämpft. Ich fand zwischendurch sehr schön, was für mich auch diese Sendung hier ausmacht. Was meint die Frage eigentlich? Ja. Das sind für mich immer die besten.
Habe ich auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass man da endlich mal drauf kommt.
Ich habe die Frage gar nicht verstanden.
Punkt und Komma umgedreht wird, heißt das jetzt nun beste Teammitglied? Oder heißt es beste Teammitglied? Oder heißt es bestes Teammitglied?
Was ist der beste Tom Cruise? Ja.
Ja, also ihr habt euch da wirklich sehr, sehr schön auch auf die Frage gestürzt. Oh, schön, ja. Und das mag ich immer sehr, sehr gerne. Deswegen gibt's schon mal ganz viele, zumindest Herzen von mir an alle. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt die Frage sehr gut ausgefüllt. Ja, fange ich einfach bei Diana an. Du hast, Steve sagt es, glaube ich, the obvious answer geliefert. Du hast es dadurch auch.
Das darf man doch.
Ja, klar, nein. Okay. Aber du hast, was ich gerade erklären will, du hast es auch nicht leicht gehabt. Du musstest dich, glaube ich, zwischendurch mit am härtesten verteidigen, weil das halt manchmal dann eben auch schwierig sein kann, diese in Anführungszeichen obvious answer, das, was vielleicht ja am offensichtlichsten scheint, irgendwie dann auch begründen zu müssen. Und du hast halt immer wieder, deswegen gab es dann ja auch diese Diskussion um die Frage selbst, du hast dich halt auf das Wörtchen Beste halt auch konzentriert und hast das sehr, sehr gut rausgearbeitet. Also du hast wirklich sehr gut Ethan Hunt zusammengefasst, seine Skills hast du beschrieben, wie er es tatsächlich immer wieder schafft. Er ist ja das Zünglein an der Waage in jedem Film, dass aus der Mission Impossible die Mission accomplished wird. Also du hast da wirklich sehr, sehr gut Sachen zugeschrieben und hast es sehr gut rausgearbeitet. Und dann hattest du halt, du bist schnell in die Ecke gedrängt worden, dann in den Konter, weil, wie gesagt, obvious answer, das ist mit der manchmal das Problem, dass man halt dann mehr gegenhalten muss gegen die anderen. Das hast du auch ziemlich gut gemacht. Ich habe aber dann doch schlussendlich ein kleines Argument bei dir vermisst, weil ich glaube, du hättest trotzdem, also du hast versucht, nicht auf diese Teamebene zu kommen. Das ist ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen, ins Lächerliche gezogen, aber das hast du auch sehr geschickt gemacht, indem du dieses Argument halt dadurch versucht hast zu entkräften. Aber du hast, ich glaube, du hättest auch das, was die anderen dir die ganze Zeit vorgeworfen haben, nämlich der hat ja eigentlich gar nichts fürs Team zu tun und so weiter, das hättest du nochmal umkehren können. Wenn du da nochmal nachgetreten hättest und wenn du mit so ein, zwei Sätzen auch nochmal gezeigt hättest, wie gut er ja dann doch Teamplayer, also dieses Teamargument, hast du halt immer gegengehalten, hättest du das noch mitgenommen, dann wäre die Nummer ganz eindeutig in deine Richtung gegangen. Deswegen, das habe ich ein bisschen vermisst und deswegen habe ich dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr bei Steve und bei Becky zugehört. Da gab es auch sehr, sehr gute Argumente in alle Richtungen. Also Becky hat dann auf die Ausbildung, hat auch auf diese ja, Teamrolle sehr gut auch hingewiesen. Ne? Auf die Schwierigkeit kommt aus einem anderen Team. Passt, also auch eine gute Brücke eigentlich, so Ethan Hunt. Sie ist die Einzige, die Ethan Hunt irgendwie verstehen kann, mit ihm empathisch irgendwie auch werden kann. Also diese, du hast sehr, sehr gut auf diese Teamplayer-Funktion ja, zu sprechen gekommen. Ich glaube, dass du bei den Konter dann so ein bisschen ins Straucheln gekommen bist, weil da einfach sehr, sehr gute, ja, One-Liner auch teilweise kam, so dieses Argument, naja, warum ist sie nicht noch mal dabei gewesen? Dann hat Diana eigentlich so den Finish-Move angesetzt und gesagt, naja, man kann die Figur wunderbar rumcasten, also, ne, wenn es um die Figur geht, andere Schauspielerinnen und fertig. Und da war dann auch nicht mehr viel bei dir zu holen. Das hast du, glaube ich, auch gemerkt, dass das Argument dann ein bisschen
eventuell hat man gemerkt, dass ich mir die Aufgabe gestellt habe, eine gute Frauenfigur zu finden. Und das ist nicht so leicht bei Mission Impossible Filmen.
Ist aber auch nicht. Pass auf. Es ist auch nicht unmöglich.
Ja. Die Mission, die ich angenommen habe.
Ja. Ich hätte so toll. Ich hätte die Einleitung, die müssen wir gleich nochmal schneiden. Da muss ich nochmal ganz viele Gags einbauen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass diese Runde tatsächlich, obwohl es so süffisant vorher angekündigt hat, an Steve geht. Du hast sehr, sehr gut losbegründet. Also du, bei dir war, glaube ich, der Teamplayer so mit am besten. Und du hast die Konter auch sehr, sehr gut ausgehalten. Da war auch der ein oder andere Schlag unter die Gürtellinie, möchte ich fast sagen. Als es heißt, naja, also die Winze hier, also die Karlauer. Und da hast du einfach abgeledert, hast gesagt, es geht ja nicht um den besten Komiker, es geht hier um das beste Teammitglied. Also selbst die Versuche, die halt so in Richtung, jetzt will ich da aber mal rütteln, bis er strauchelt, die sind abgeprallt bei dir. Also an dieser Stelle gebe ich den Punkt an Steve. Drücke hier besagte Knöpfe.
So. Die Eröffnung hatte mich sofort.
Wir hätten jetzt ja eigentlich spannungstechnisch noch vorher den Punktestand durchgeben können. Ihr habt alle mitgezählt. Es sieht jetzt folgendermaßen aus. Becky hat 2 Punkte, Steve hat 2 Punkte und Diana hat auch einen sehr guten Punkt. Aber damit ist jetzt die Blitzfragerunde schon mal, ich brauche also erstmal hier in frische Luft, auf jeden Fall gesetzt. Wir haben jetzt Becky und wir haben jetzt Steve bei den Blitzfragerunden dabei. Da drücke ich auch nochmal entsprechenden Knopf und sage, wir gehen ganz smooth direkt rüber in die Blitzfragerunde.
Blitzfragerunde.
Ach so, ja, meine Assistentin ist jetzt ja auch an dieser Stelle dabei. Hallo Diana.
Dein großer Traum wird wahr, Christian.
Endlich habe ich mal hier. Aber so schwer, also ich bin jetzt beim Multitasking auch besser geworden. Ich hoffe, man kriegt das auch mit, aber nee, jetzt nicht. Also du hast jetzt die Uhr und dann ne, drückst du auf Start und dann drückst du auf Stopp.
Wann
dann,
muss ich auf Stopp drücken?
Na, wenn 10 Sekunden vorbei.
Nee, 20 erstmal.
Also. Das kannst du aber nach dem Klingeln machen.
Der Reihe nach. Also wir machen jetzt Blitzfragen. Das heißt, das sind jetzt die Fragen, die beiden Kandidaten, die wir alle hier in diesem Raum zum und ersten Mal hören. Ja, entschuldige. Die wir alle zum ersten Mal hören. Und das bedeutet, man muss spontan antworten. Und das ist auch nicht immer so das Schlauste, so die erste Antwort. Ja, die muss man nehmen, aber vielleicht auch schnell antworten, damit der andere die nicht hat. Und man hat erstmal 20 Sekunden Zeit, dann diese Antwort zu begründen. Und danach gibt es dann nochmal 10 Sekunden, um dann möglicherweise nachzuliefern oder zu kontern. Und ich würde sagen, wir machen es einfach mal, oder? Wir fangen jetzt einfach mal so an. Ich will jetzt auch nicht mehr so viel reden.
Ich hasse die Blitzfrage.
So, pass auf.
Nein, du brauchst noch nicht drücken.
Na, einfach.
Wir antworten erstmal.
Ihr kennt mich ja alle ein bisschen, ne? Und ich bin ja sehr großer Superhelden-Fan. Und der gute Sebi auch. Und Sebi hat eine tolle Frage, die da heißt, welcher Superheld hat das beste Gadget?
Spider-Man.
Becky überlegt. Mhm. Das ist auch immer knifflig.
Ja, es gibt so viele gute.
Ja, und man rattert jetzt alles durch.
Ja, ja,
und
genau.
Wenn ich vielleicht das Erstbeste und das Beste. Und,
ich darf jetzt nichts sagen, ne?
Richtig. Nee, also wir dürfen eigentlich nur übers Wetter reden an dieser Stelle.
Hallo Christian.
Hallo Diana.
Ist ganz schön warm heute, wa?
Ja, boah, ist das ein Sommer, sag ich dir.
Voll Bock auf einen Sommerfilm.
Ja. Ich hatte hier sonst auch noch, ja, da kommt was. Ich spüre Es verdichtet sich die Energie in diesem Raum um Becky herum.
Ja, komm, ich nehme Captain America.
Ja, so.
Hat das okay. beste
ja,
Gadget.
Ja, ich wollte gerade fragen, ja, gut.
Die Frage ist, welcher Superheld hat das beste
ja,
Gadget?
Ja, 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 ich bin gerade eingeschlafen zwischendurch, das ist so warm. Okay, dann fängt der Steve an. Und wenn er anfängt zu reden, dann hat er 20 Sekunden Zeit. Der kann sich jetzt auch noch irgendwie seinen Einkaufszettel schreiben und noch mal die Steuererklärung nehmen.
Muss ich dann Stopp sagen?
Ja, du musst dann klingeln halt, ne? Oder Stopp sagen oder
ich sag lieber Stopp.
Ja, das geht auch an dieser Stelle. So, ich mache mir hier auch Notizen. Ich könnte auch Bilder malen, aber ich kann gar nicht malen. 20, genau. 20 in der ersten Runde und dann noch mal 10 Sekunden für den Konter. Ja. So.
Es geht um Spider-Mans Anzug aus Infinity War, weil das ist der am weitesten entwickelte von Tony Stark, der weitest entwickelte Anzug. Dieser Anzug kann nicht nur diese Spinnennetze spinnen, die wir schon seit Jahren kennen, sondern er hat in der neuesten Ausgabe, kann er damit auch im Weltraum fliegen. Er hat diese wunderbaren Spinnenarme, mit denen er sich irgendwo festkrallen kann. Er hat einen Computer, der ihm hilft. Er hat einen Trainingsmodus und einen Kampfmodus.
Das Schild von Captain America ist, wie wir seit Wakanda wissen, aus einem Material, was wirklich, wirklich großartig ist. Und wie Captain America sich damit für andere einsetzen kann, ist halt das Großartige. Ja, also er stellt sich damit vor andere und das Schild schützt halt nicht nur ihn, sondern es schützt alle Leute, die irgendwie dahinter um ihn rum und so weiter stehen. Und dementsprechend Stopp. Ist es toll.
Das Schild von Captain America hat aber natürlich nur eine gewisse Größe. Das heißt, wenn er irgendwie das Schild vor sich hält und von hinten angegriffen wird, nützt ihm das Schild nicht wirklich viel. Das heißt, es ist nur sehr begrenzt einsetzbar.
Ja, der Anzug hat halt vor allem so Features, die vor allem lustig anzugucken sind, wie irgendwie durch die Gegend fliegen und so weiter. Aber hilfreicher ist am Ende doch etwas, womit ich andere und nicht nur mich selbst schützen kann.
Stopp. Ja. Diana, du bist nicht nur...
Man hätte natürlich Black Panther.
Hier, ich wollte gerade sagen, Nummern-Girl, Uhren-Girl, du darfst auch gerne mir Tipps geben, wer jetzt besser argumentiert hat und wer nicht.
Ich supporte dich dann bei der zweiten Runde, bei der musste ich mich jetzt erstmal voll und ganz auf meine Einarbeitung konzentrieren, aber gleich geht's los mit der
Performance. Ist ja auch noch Probephase, ist ja alles kein Problem. Ne?
Was? Ist nicht live? Doch, ja, okay.
Was? Ja, echt? Also, schönen guten Morgen. Genau. Ja, dann sag ich einfach mal, dass ich Becky den Punkt geben würde, denn da war der Einsatz einfach besser. Also der Einsatz des Gadgets. Also das hat mich mehr überzeugt. Also Steve hat sehr gut aufgezählt, was der Anzug kann. Und Becky hat sehr gut gesagt, warum man dann auch sein Gadget einsetzen sollte. Nicht nur, was es halt kann, das ist tolles Material, sondern man muss sich ja auch für andere damit einsetzen. Und das hat mich dann doch einfach überzeugt.
Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, hallo?
Einfach an Becky. Drücke ich jetzt auch einen Knopf eigentlich? Nee. Machen wir Jingle so. Der Punkt geht an Becky.
Aha, wir haben doch Jingle.
Ja, finde ich gut. Müssen wir auch mal an dieser Stelle an Henning sagen, so, man kann ja auch mal Live-Jingles machen. Also, kommen wir zur zweiten Blitzfragerunde. Ich bin nicht nur Superhelden-Fan, ich bin auch, was? Ich hier hinter meinem Rücken gelästert? Nein, okay. Ich bin nicht nur Superhelden-Fan, ich bin auch Filmmusik-Freund. Und das ist auch der David X. Noack und der hat uns eine tolle Frage eingereicht und die finde ich wirklich toll. Und zwar, was ist der beste Score von Hans Zimmer?
Interstellar.
Ich mache mich jetzt richtig zum Affen, wenn ich was sage, was nicht von Hans Zimmer ist.
Na, also ja, das sollte schon von Hans Zimmer
ja,
sein.
Ja,
also,
ich rate jetzt mal, ob das. Ich bin wirklich schlecht in Komponisten. Dunkirk ist von ihm?
Ist tatsächlich von ihm.
Ja. Ich hätte jetzt Titanic. Was hast du gesagt?
Nee, Titanic ist nicht von Hans Zimmer, glaube ich, oder?
Interstellar, habe ich gesagt.
Ja? Gut. Ja, dann habe ich auch schon wieder was gelernt. Aber es geht jetzt zum Glück nicht um Titanic, es geht um Interstellar und um Dunkirk. Steve muss anfangen an dieser Stelle. Und ja. Viel Spaß. Nimm dir deine Zeit, setz dich nochmal in Ruhe hin, vielleicht noch einen Schluck Wasser oder so. Okay, ja, ich halte meinen Mund.
Interstellar ist deshalb der beste Score von Hans Zimmer, weil wir ihn erstmal den ganzen Film überhören. Also der Film unterstreicht der Score unterstreicht den Film wirklich die ganze Zeit in jeglicher Gemütslage und egal was da passiert, es ist immer die richtige Stimmung durch den Score gesetzt, durch die tiefen Bässe, durch die emotionalen Momente, Melodien unterstreicht er wirklich diesen Film perfekt.
Dunkirk ist ja in asynchronen Zeitebenen gestaltet und das spiegelt sich ganz wunderbar in dem Soundtrack wieder, in dem Zeit eine Rolle spielt, in dem tickende Uhren eine Rolle spielen. Also da wird schon mal die Machart des Films im Soundtrack aufgegriffen und das ganze Kriegsmotiv aus der Perspektive, wie Dunkirk es schildert, nämlich nicht als großes bombastisches Epos, sondern auf das Individuum.
Ich hoffe, dass man auch die Sirenen gerade gehört hat. Wir haben die Tür offen und als Becky sehr dramatisch argumentiert hat, kommt auf einmal so eine Sirene, wo ich dachte, das ist Podcasting.
Ich gebe zu, die tickende Uhr bei Dunkirk ist ein sehr, sehr schönes Mittel, aber der Interstellar-Score zeigt uns wirklich auf, durch die Klangwelt, dass wir in eine andere Dimension reisen. Stop.
Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich hätte Sportlehrer werden sollen. Finde ich halt nicht, dass er uns das wirklich aufzeigt. Also ich finde ehrlich gesagt, den Soundtrack von oder den Score von Interstellar könnte man genauso auch hinter bestimmte Szenen von Herr der Ringe zum Beispiel.
Von Herr der Ringe zum Beispiel, den Satz kannst du ja noch, ja, hätte ja sein können, dass du sagst, weiß ich nicht.
Ist noch ein schöner Schachtelsatz hinter.
Genau, also ja. Ja, Diana, jetzt bist du wach und jetzt guckst du nicht auf meine Notizen, sondern überlegst mal so für dich, so aus dem Bauch hinaus oder auch nicht, was jetzt irgendwie besser klang oder ja, dann auch nicht.
Ich bin dazu, ich liebe den Score von Interstellar und ich bin dazu beeinflusst.
Ja, das ist ja.
Und ich finde, Steve hat es auch gut erklärt.
Ich hoffe, du bist das nicht, Christian. Ich erinnere dich an einen Tweet von letztens.
Ja. Ja, es ist ja so, Freunde. Ich erkläre euch gerne nochmal so nach irgendwie 2 Stunden das Konzept der Sendung. Die Antwort ist ja nicht entscheidend, sondern die Begründung.
Ja. Ne?
Und dann muss ich leider sagen, also bei der Antwort hat Becky recht und bei der Begründung hat auch Becky recht. Denn Steve hat es, glaube ich, selber gemerkt, da kamst du nicht so ganz aus dem Trott, oder? Das war irgendwie schwer loszulegen.
Nee.
Dann merkt man auch immer so, bei 20 Sekunden nochmal schön die Fragestellung wiederholen im ersten Satz, damit man irgendwie beim Reden nochmal das Argument findet, was man haben wollte. Das Problem habe ich auch schon des Öfteren in dieser Sendung
gehabt.
Oh ja, und auch bei den Blitzfragerunden ist es nicht das Klügste. Und auch beim Konter war auch nicht so viel dann irgendwie zum Kontern hinterher. Und Becky hat gesagt, ja, Zeitebenen, Machart des Filmes spiegelt sich im Score wieder. Du hast das Motiv des Filmes rausgegriffen. Beim Konter dann auch noch gesagt, so, dein Score ist aber austauschbar. Klar, ja. Da kann man jetzt drüber streiten.
Muss und so, ich ne? sagen.
Hast du auch in jeder Runde gebracht, das Argument,
aber,
oder?
Aber naja, es ist halt ein Argument. So.
Ja,
immerhin mehr als bei dir. So.
Ja, ja.
Da war nicht viel,
ja, ja.
Dann irgendwie so zu holen.
Leute, dafür, wie wenig Ahnung ich von Filmscores habe. Ne? Also wirklich, wir haben zufällig im Podcast über diesen Score geredet. Das war der einzige Grund, warum ich gerade Argumente finden konnte.
Es ist ja so, diese Fragen werden ja bei Twitter rumgeistern. Also, ne, das macht Henning denn ja, wenn das Ding online ist, dann kann man ja bei Twitter nochmal abstimmen. Und da weiß ich auch ganz genau, dass Steves Antwort da die meisten Stimmen bekommt. Deswegen möchte ich nur mal fürs Protokoll festhalten, ihr seid alle falsch. Dunkirk ist der bessere Score. Und an dieser Stelle machen wir das einfach mal amtlich, weil wir die haben Tarnik. Die Autorität hier.
Könnt ihr jetzt so eintragen bei IMDb
auch. Ja, genau. Auch Twitter-Voting einfach ignorieren oder irgendwie dann wissen, was man da richtig ankreuzt. Ja, Becky, du hast natürlich recht, du bekommst einen Punkt. Ohne Fanfare weiß ich gar nicht, wann ich Punkte geben soll. Dankeschön.
Jetzt muss ich ja hier steil aus der Kurve noch kommen.
Jetzt muss er aber echt aus dem
Match kommen. Schon Matchball.
So. Matchball.
Du musst noch mal mit dem DJ hier von den Jingles reden, Diana. Da können wir auch noch vermitteln. Das finde ich gut. Also, wir sind jetzt bei Blitzfragerunde Nummer 3. Wenn Becky das jetzt gewinnt, dann ist eigentlich auch vorbei, oder?
Ja.
Dann
ist Matchpoint.
Das ist korrekt.
Also, okay. Wir konzentrieren uns noch mal. Was ist das beste Setpiece in der gesamten Mission Impossible-Reihe?
Der Turm in Dubai und alles, was damit zu tun hat.
Ich muss da kurz zwischenfragen. Den neuen Film nehmen wir den auch mit rein?
Ich bin dafür, dass ja, in der gesamten Mission Impossible-Reihe und dann kannst du auch beim neuen.
Dann ist es die Helikopter-Verfolgungsjagd in Fallout.
Das ist kein Spoiler, Diana. Das war in jedem Trailer zu sehen.
Exakt. Der Turm in Dubai, ich will das noch einmal ganz kurz für mich noch sortieren, das war im 4. Ne?
Richtig, ja. Ghost Protocol.
Ja. Alles klar. Ja, dann kann ich jetzt hier wieder meine Karikaturen malen von euch, während ihr überlegt.
Das Burj liefert Möglichkeiten durch Höhe. Ohne dass irgendein blödes Technik-Schnickschnack im drin sein muss. Die Technik-Schnickschnack, der eingesetzt wird, versagt sogar. Und trotzdem kriegt es Ethan hin, irgendwas Großartiges mit diesem Turm zu machen, nämlich indem er eine einfache Rolle darunter schmeißt und dann sich abstößt, nachdem der Olle.
Es
hat mich nur persönlich interessiert.
Ja, über eure persönlichen Befindlichkeiten könnt ihr euch nach der Aufzeichnung noch aus. Jetzt ist hier aber hartes Fighting angesagt.
Bei mir gibt's auch Höhe. Bei mir gibt's auch Technik, die versagt. Es spielt nur in viel, viel größere Höhe vor einer viel, viel atemberaubenderen Landschaft. Und das Ganze wurde real gedreht mit zwei Helikoptern. Tom Cruise ist den Helikopter selbst geflogen. Und es ist einfach eine unglaubliche Wahnsinnsleistung, was da geliefert wurde.
Es ist halt super unrealistisch, bei allem, was man Ethan Hunt zutraut, dass er aus dem Nichts einen Hubschrauber so fliegen kann, wie er das in dieser Szene tut, wohingegen er alle seine Fähigkeiten einsetzen kann bei dem Sprung.
Er macht es nicht aus dem Nichts, er ist jahrzehntelang schon Agent und weiß natürlich, wie man einen Helikopter zu fliegen hat, ganz, ganz klare Geschichte, und er macht das wirklich bis zur Perfektion und auch er geht wirklich bis zum Ende.
Ja.
Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, sondern nur an der Stoppuhr sitze als Reizende.
Und ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin so froh, dass ich das nicht alleine entscheiden muss, weil ich habe Diana an meiner Seite. Es ist alles nicht so einfach, aber ich möchte an dieser Stelle den Punkt tatsächlich nicht deutlich, aber so ein bisschen so Mission Impossible mäßig, so bis auf die letzte Sekunde, bis aufs letzte Quäntchen dann an Steve geben, der für mich einfach besser angefangen hat. So, ich hatte das Gefühl, dass Becky jetzt ins Straucheln gekommen ist und dann irgendwie beim Reden das Argument finden musste. Und Steve hat dann gesagt, so bei mir auch, aber besser. Also schon quasi in der Eröffnung schon so latent gekontert. Und deswegen, ja, fand ich das an dieser Stelle für Steve der Punkt.
Ich hatte mich tatsächlich heimlich vorbereitet, dass eventuell die Frage kommen könnte, welches ist die beste Action-Szene in Mission Impossible? Da hätte ich dann vielleicht mit meinen Argumenten besser gezogen als
also, bei Setpiece. Wir haben ja schon festgestellt, dass bei dir der Einsatz eigentlich auch immer. Du bist die Ethan Hunt in den Cinematic Smash Brothers. Nein, du bist schon vorbereitet Jane Carter auf Eventualitäten.
Du bist Jane Carter im Prequel von Mission Impossible.
Naja, aber du bist genauso vorbereitet wie Ethan Hunt, der eigentlich auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Und das finde ich sehr, sehr löblich. Also ich hoffe, dass wenn Henning wieder irgendwelche Preise am Ende so bei Live und so verteilt, dann darf er sehr gerne bei dir auch noch was abliefern. Wir machen weiter mit der vierten Blitzfragerunde. Steve holt noch langsam auf.
Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das ist
aber immer noch Matchball.
Matchball! Aufpassen nicht, dass wir nachher bei der GEMA landen. Nicht, dass du hier gleich irgendwelche
selbst komponierend.
Okay, sehr gut.
Und ich bin nicht bei der GEMA. Ja.
Hervorragend. Also, vierte Frage. Fängt an mit einer Aussage, dann kommt die Frage. Nicht, dass ihr es falsch versteht. Also, Ewan McGregor ist Christopher Robin. Aber was ist die beste Rolle von Ewan McGregor?
Obi-Wan Kenobi.
Oh, fuck, wir müssen bei Filmen bleiben, ne? Seine beste Rolle ist eigentlich in der Serie.
Ja, Fargo ist nicht.
Also Filmrolle. Mhm. Ne? Also jetzt nicht Rolle vorwärts oder so, das ist an der Stelle dann falsch. Oder Rolle rückwärts oder so.
Ja, ich nehme den Protagonisten von Moulin Rouge.
Weißt du, wie der heißt? Also musst du jetzt nicht, aber
Nee, fällt mir gar nicht ein.
Okay. Steve muss anfangen und wenn er anfängt zu reden, dann muss Diana 20 Sekunden zählen und dann ihm ins Wort fallen, weil er hat nur 20 Sekunden Zeit.
In einer Filmtrilogie, die von Star Wars-Fans eher so gehasst als geliebt wird, ist Ewan McGregor mit seinem Obi-Wan Kenobi immer noch das allerbeste, was diesen drei Filmen passieren konnte. Er verkörpert diesen Mann, der später ja so weise daherkommt auf Tatooine, wirklich super. Und ich finde, man sieht da schon, woher diese Weisheit kommt und wie er die erlangt hat. Und er spielt es wirklich so gut, dass Fans ihn heute immer noch wollen.
In Moulin Rouge spielt Ewan McGregor einen zerbrechlichen Mann, also von toxischer Maskulinität ist dort nichts zu sehen. Im Gegenteil, das wird dekonstruiert in dem Film anhand anderer männlicher Figuren und an ihm positiv vorgeführt, wie man es nur kann. Und noch dazu singt er wie ein junger Gott und zieht einen mit diesem Gesang in den Film.
Becky, dass du nicht mal den Namen dieser Filmfigur weißt, das lässt mich natürlich dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie gut die dann am Ende wirklich war, diese Figur. Und deswegen habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen.
Den Namen deiner Filmfigur weiß man halt, weil sie mit einem anderen Schauspieler berühmt geworden ist, der das Ganze viel besser gespielt hat. Und dementsprechend ist das leider ein bisschen problematisch, dieses Argument.
Stopp.
Möchte die Stoppfrau jetzt was zu der Leistung? Nein, sie bleibt objektiv.
Die ist mit neuen Jingles beschäftigt.
Alles klar, viel, ja.
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, ich fange jetzt einfach mal hinten an, weil ich fand, ihr wart beide sehr, sehr, sehr gut in den Kontern. Ich habe eigentlich auch fast nur auf den Konter von Steve gewartet. Er hat ihn gebracht, er hat ihn verwandelt und Becky war in der Lage, das Ding zurückzufeuern und dann halt irgendwie noch draufzupacken. Also beide gut, da sind für mich beide gleich auf. Bei der Eröffnung ist das auch gar nicht so eindeutig, weil Steve auch sehr klug schon das Gegenargument des Filmes gleich als Eröffnung gebracht hat, um damit dann die Rolle und die Bedeutung der Rolle und auch dann für die Fans das zu betonen. Also da total super, dass Becky noch nicht mal drauf eingegangen irgendwie im Konter oder in ihrer Beschreibung. Wäre ein starkes Argument gewesen, so, ne? Und du hast aber dafür Zerbrechlichkeit, die Rolle beschrieben, dass er dann auch noch singt. Also Vielschichtigkeit des Schauspielers ist da auch noch betont. Ich weiß echt nicht, wo ich da den Punkt geben kann.
Gib ihn uns doch beiden.
Soll, will. Dann machen wir das in der letzten Runde einfach klar, oder?
Also dann musst du halt, hast du noch eine Stichfrage in petto?
Falls ich hätte noch eine Stichfrage in petto.
Sonst denke ich mir eine auf.
Dann bin ich dafür, dass wir hier beide Punkte einfach. Das finde ich gut, Becky. Das
gab's sowas schon mal? Ja, oder?
Konstruktives Punkte verteilen. Wir wollen aber auch hier zu Potte kommen.
Ganz kurz, Ewan McGregor ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. Ich bin dir dankbar, dass du ihn gewählt hast für diese Frage.
Okay. Oh, I love hätte him. Ich nicht gedacht, aber
I love him.
Sehr gut. Wir sind in der fünften Witzfragerunde angekommen. Und da möchte ich Folgendes von euch wissen, beziehungsweise euch erstmal informieren. Wir haben vorhin kurz über Joaquin Phoenix gesprochen und der soll ja nun bald den Joker spielen. Und dann habe ich mir gedacht, welchen Bösewicht sollte Joaquin Phoenix dann als nächstes spielen? Da kann man kreativ werden. Da muss
mal
man
kurz,
kreativ
hier
werden.
Hier klingelt irgendein Handy. Das macht mich ganz irre.
Nicht mehr.
Okay. So, jetzt fange ich an nachzudenken.
Geht in euch. Welchen Bösewichten sollte
Joker kann man nicht sagen, wa?
Als nächstes spielen. Nee, den spielt anderen. Er ja anscheinend ja. schon. Also gibt es vielleicht andere Bösewichte, die ihr unbedingt sehen wollt, von Joaquin Phoenix gespielt. Sehr, sehr große Augen, die hier vor mir sitzen.
Ich habe eine lustige Antwort, aber die sage ich jetzt nicht.
Ja, musst du danach, wenn du deine Stoppuhr Aktivität gleich beendet hast. Ist das so schwer? Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist.
Mit der Stoppuhr?
Also nee, das jetzt nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, die Frage zu beantworten.
Ich glaube, Bösewicht ist halt so groß.
Die Frage lautet, welchen Bösewichten sollte Joaquin Phoenix als nächstes spielen? Ich bin ja immer dafür, Fragen so weit wie möglich zu dehnen, wie sie es erlauben. Ja, was da steht, steht da. Und was da nicht steht, steht da nicht. Ja. Und sonst so ist auch, ja. Ja.
Sonst ist auch alles gut, Christian.
Ja, das wollte ich hören. Das hatte ich
Ich freue mich nächste Woche auf die On-Location.
Also letzte Woche war sie.
Also letzte Woche war ja die On-Location.
Da hast du dich jetzt auch schon mal
das
nachträglich
vorgefreut. War super bei der On-Location, ja.
Wie immer, ja.
Nee, ich wollte sagen, ich freue mich wie immer auf die nächste On-Location.
Die dann in 3 Wochen
ist. Die ja andauernd ist. Ja,
das stimmt. Ich sag Nero, der Rom, die da gebrannt hat.
Okay. Nero, der Rom,
Achso, ich dachte,
der
mein Nachbar. Dann sag ich Jasper aus Steven Universe.
Okay.
Im Steven Universe-Film.
Aus Steven Universe.
Ach, da gibt's auch einen Film?
Jetzt ja.
Dann hat Steve die ehrenvolle Aufgabe, seine 20 Sekunden Plädoyer als erster zu füllen.
Dass Joaquin Phoenix in der Welt der Römer eine gute Figur abgibt, haben wir schon in Gladiator gesehen. Außerdem haben wir gesehen in seinem neuesten Film, dass sein Bartwuchs überaus beachtlich ist und deswegen da Nero auch einen tollen Bart hatte, denke ich, dass er den super verkörpern könnte. Habe ich noch was? Oh, er ist natürlich, kann das sehr zerrissen spielen und er, glaube ich, ist die Zerrissenheit von Nero. Ja.
Ja, ich grüße auch meine Mutter an dieser Stelle. Hätte noch gefehlt. So, ich kann die Zeit ja noch füllen.
Darf ich?
Ja.
Was Joaquin Phoenix ja kann, sind so innere Konflikte und uns die zu zeigen in seiner Mimik, in seiner Zerbrechlichkeit. Und Jasper ist halt so ein Bösewicht bei Steven Universe, diese Person trägt einen ganz tiefen inneren Konflikt und projiziert den so auf Leute um sich rum und zeigt aber in sich ganz viel Schmerz. Stopp. Und
ich kenne Steven Universe nicht, aber ich glaube, es ist eine Zeichentrickserie für Kinder. Und da glaube ich, dass Joaquin Phoenix da überhaupt nicht reinpasst, weil er gar nicht kinderfreundlich spielen könnte. Kinder hätten Angst vor ihm.
Stopp.
Es geht ja ein bisschen darum, dass sie Angst vor ihm haben an der Stelle. Gerade ist es der Bösewicht. Und du hast selbst gesagt, wir haben ihn eigentlich schon in der Rolle gesehen, die du ihm vorschlägst.
Stopp.
So.
Jetzt würde ich auch was sagen.
Ja, dann fangen Sie doch mal an, aber am besten ein bisschen nicht dichter beim Mikrofon, damit das auch die Leute an ihren Podcast-Geräten hören können.
Ich würde diesen Punkt tatsächlich Becky geben, weil Steves Bart-Argument, also pro Bärte, ich liebe Bärte.
Hallo.
Aber im Vergleich zu Beckys Argumentation mit der Zerrissenheit und Joaquin Phoenix war da ein kleines Ministückchen stärker. Und dann hast du leider noch das Eigentor gemacht, dass er ja zu böse wäre als Bösewicht. Das, ja. Okay, aber ich finde, du hast es trotzdem ganz toll gemacht.
Ja.
Danke.
Eigentlich bemüht, oder was?
Das ist wie in der Grundschule, ne? Stets bemüht, aber ich möchte dir da eigentlich auch gar nicht so sehr widersprechen. Ich bin sehr wohlwollend, also ich habe mir auch aufgeschrieben, Bartwuchs, Komma, und hab dann noch Kostüm hinterher geschoben, weil ich dachte, naja, das spricht ja irgendwie auch so dafür, dass so, naja, er passt halt irgendwie in die Rolle. Aber du hast eigentlich gar nicht schlecht vorgelegt mit deinem Beispiel. Du hast Referenzen, also andere Rollen rangezogen, hast gesagt, wir haben ihn so schon da gesehen, wir haben ihn so schon da gesehen, dann ziehen wir das zusammen. Und dann haben wir da irgendwie die neue Rolle. Nicht schlecht. Bei Becky fand ich aber auch schon die Eröffnung ganz klug, weil du die Stärken des Schauspielers auf die Beschreibung der Rolle gezogen hast und da schon mal so einen perfekten Bogen eigentlich gemacht hast. Und beim Konter hast du halt nicht nur verwandelt, sondern gleich versenkt. Also das war eiskalt an dieser Stelle. Das war wirklich schon nicht schlecht. Und ich bin auch dafür, dass Becky den Punkt bekommt. Also jetzt müssen wir erstmal, also wir haben jetzt keine Punkte mehr. Das können wir gleich noch nachtragen. Ich tausche mal kurz den Punkt von Diana.
Ja, du kriegst ihn gleich Punkt wieder. Ab.
Aber jetzt haben wir so einen Punktestand, der aussagt, dass Becky das hier gewonnen hat. So.
Also ich finde, Diana macht es in Zukunft immer. Wir schicken sie auch nach München, nach Frankfurt, nach Kiel, dass sie immer live die Jingles einsingen kann.
Ja, finde ich eigentlich gut, weil es gibt ja jetzt auch ein bisschen so in der Patreon-Kasse, da kann man dann auch irgendwie das als Fahrtkosten abrechnen.
Falls ihr das gerne hättet, spendet ruhig ein bisschen was rein.
Ja, eine Bahncard.
Und vielseitig, ne? Du kannst ja auch die Stoppuhr bedienen. Und die Klingel, ja, da üben wir nochmal.
Und Pfirsich Schnaps kaufen können sie auch.
Das stimmt.
Ich und
das
auch, trinken.
Und trinken.
Ich finde das auch besser, als das jetzt irgendwie aufzunehmen. Also man hätte jetzt irgendwie das aufnehmen können und irgendwie.
Nein.
Ey, das war jetzt auf jeden Fall
Das ist eine Live-Performance.
Ja.
So, Freunde, einmal tief Luft holen. Wir können uns jetzt wieder lieb haben. Die ganze Kämpferei ist jetzt erstmal geschafft. Wir haben hier eine Gewinnerin und das ist die Becky. Wir haben einen zweiten Gewinner, das ist der Steve. Und wir haben eine dritte Gewinnerin, das ist die Diana. Genau, großen Applaus nochmal an alle. Gar nicht so einfach, oder? Also,
das ist schwierig.
Jetzt so
immer wieder.
Die beiden Neuen, die sonst immer zugehört haben und wahrscheinlich beim Zuhören immer dachten, ja, wenn ich mal dabei bin.
Das habe ich noch nie so gedacht. Ich habe da schon immer großen Respekt vor gehabt.
Ich habe das leider
immer
schon auch gedacht. Natürlich großkotzig.
Oh Gott, wie geht es nur? Und das hat sich, ja.
Ja, es ist.
Ich habe meine Lektion gelernt und werde zurückkommen.
Yes. Das heißt, wir haben dich an der Angel.
Ja.
Für weitere Folgen.
Ja. Das heißt, Joaquin Phoenix spielt in Zukunft dich als Bösewichten. Der naja, wir können da ja nochmal brainstormen und neue Filme zusammen entwickeln. So, Freunde, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr schön. Ich fand das sehr aufregend. Ich habe ja auch noch ein paar Kleinigkeiten hier zu erwähnen. Wir sind jetzt ja am Schluss der Sendung. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir ja für die Patreon-Kasse, damit Diana durch Deutschland fahren kann, auch immer mal wieder Geld gebrauchen können. Das könnt ihr drüben bei Patreon einwerfen, haben wir am Anfang erwähnt. Ihr kriegt die Folge ein bisschen früher, ist doch auch schön. Und macht das mal bitte. Dann könnt ihr das Ganze bei Spotify hören. Ihr könnt es bei iTunes bewerten. Das ist auch immer ganz gut. Das ist gut, um da gefunden zu werden. Je mehr Bewertung und je besser die Bewertung, desto mehr können auch andere Leute dann diesen Podcast finden und hören. Man nennt es auch in Business Talk eine Win-Win-Situation. Und die solltet ihr gefälligst ausnutzen. Also Bewertung bei iTunes und ganz viel Liebe auf Spotify. Ich weise auch noch mal drauf hin, Cinematic Deathmatch 2018, die große Sause hier in Berlin. Da kann man dann live sehen, wie geschwitzt wird, wenn dann gegeneinander angetreten wird. Und da kann man anfeuern und da kann man dabei sein, auch ein kleines Bierchen dabei trinken, ein bisschen Spaß haben. Und
manche verkleiden sich auch.
Was? Wer hat das immer gemacht?
Ich erinnere mich da an letztes Jahr. Da war so ein gewisser Superhelden-Fan, der...
Du, ich glaube, der läuft immer so rum. Ja, also okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der sich extra dafür verkleidet. Aber naja, da muss man einfach dabei sein, weißt du? Und dann kommst du rum und dann machen wir Cinematic Deathmatch 2018 im November. Details kommen noch. Ihr müsst bei Twitter und bei Blogs von diesem Podcast einfach mitlesen und dann erfahrt ihr das auch. So, nächste Folge. Wir fahren zum Podstock. Yes. Becky, nimmst du uns mit?
Ich nehme euch mit.
Alle?
Ja, ich bin quasi, während diese Folge erscheint, gerade eigentlich auf dem Podstock.
Hey, wie geht denn das? Wir sind doch gerade jetzt in Berlin. Das ist doch.
Ja, ich bin jetzt schnell mit so einer Zeitmaschine.
Aber sie hat das Bändchen schon, ich habe es gesehen. Also ist nicht unmöglich.
Rübergefahren,
ne?
Also. Nach Westfeld in Niedersachsen bei Hildesheim und werde dort live auf der Bühne eine Folge mit drei noch neuen Neulingen auf.
Soll großartig. Ich euch noch ein paar Jingles dafür aufnehmen?
Nee, du fährst ja mit zum Podstock. Du musst jetzt ja überall da sein, wo es
leider nicht. Smash Brothers sind. Nächstes Jahr.
Na gut. Das ist so ein bisschen wie bei Wetten, dass, ne? Jetzt hätten wir eigentlich sagen müssen, du musst jetzt deinen Flieger noch kriegen, damit du rechtzeitig auf dem Podstock bist. Wer das jetzt hier bei Patreon auch schon hört, am Freitag, genau. Der weiß, was ist das? Am Samstag?
Am Samstag. Kann es auf dem Weg zum Podstock hören.
Ja, und dann mitmachen beim Podstock. Find ich cute. So, Becky, wir finden dich bei Twitter in diesem Internet drinne, um dann weiter mit dir über Steven Universe und deinen Pitch zu diskutieren.
Oh ja, über Steven Universe diskutiere ich da sehr gerne als Gender-Beitrag. Und ansonsten bin ich in diversesten Podcast-Produktionen zu hören. Reichlich Randale, Akte Aurora, Geschichtenkapsel, erster FCPP und was euch sonst noch so unterkommt.
Sehr schön. Also kann man nicht nur mit dir diskutieren, sondern auch deine Podcasts hören.
Ja.
Das ist doch schön.
Aber ich diskutiere auch gern.
Auch in Podcasts?
Nee.
Wer macht denn sowas? Das macht doch niemand. Da will doch niemand zuhören. Steve, wie ist es bei dir? Bei Twitter finden wir dich auch.
Twitter könnt ihr mich finden unter TheGeekSteve, genauso wie bei Letterboxd. Da schreibe ich auch ab und zu mal was. Filme ist das Thema.
Edit mich. Nee. Ach, machst du auch?
Ja. Ich mache auch
In Film-Reviews.
Okay.
Sehr gut. Und Diana, dich finden wir auch in diesem Internet, auch bei Twitter.
Ja, unter Tahiti Su.
Und wo?
Tahiti_Su, ja.
Worüber diskutieren wir dann da mit dir?
Bärte.
Pfirsiche.
Und sexy deutsche Schauspieler.
Ja.
Und Männerbeine.
Und über Tom
Cruise. Das klingt jetzt gar nicht nach, ja, ist egal. Ja.
Gut.
Und über ganz viel mehr.
Und mich findet ihr auch in diesem Internet drin unter secondunit-podcast.de und da reden wir auch jede Woche über Filme, in der Regel über einen Film. Da haben wir auch zuletzt über Sommerfilme gesprochen. Wer hätte es gedacht? Über Jackie Chan sprechen wir da. Da sprechen wir auch einmal im Monat quasi eine Tür weiter bei der Superhero Unit über Superheldenfilme. Und mich findet ihr auf Twitter unter @wirimperium und meine Podcasts gibt's auch zu hören. Klicken, abonnieren und liken und wie sagen die immer bei YouTube?
Mach ein Abo, gib ein Favo.
Ja, so, da merkt man.
Das sagen meine YouTuber nicht.
Ja. Sollten wir auch mal machen.
Schreib's in die Kommis.
So, nach müde kommt doof. Ich glaube, wir sind alle sehr müde und ich drücke mal einen
Manchmal
Knopf.
Manchmal auch schon davor.
Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal beim Podstock. Ich freue mich. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.